Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 51 und im heutigen Podcast geht es natürlich um den Ironman Hawaii 2023. Mann, was war das für ein Rennen? Alle Details oder viele Details heute im Podcast und dann nach der Besprechung haben wir sie die Route über Training und Hawaii und Träume und wie man das alles so machen kann und was man im Training beachten kann. Eigentlich der Auslöser war das Interview von Dan Lorang und was er verraten hat über das Pacing im Rennen von Anne und Lucy, Platz 1 und 2. Und das war ganz interessant. Und da haben wir dann noch eine super interessante Abbiegung Richtung Trainingstalk genommen und das hat mir gefallen, Nils. Und ich habe wieder was gelernt, was ich natürlich oft und immer falsch gemacht habe.
Ja, absolut. War eine runde Sache, war wieder lang, muss man sagen. Also stellt euch auf, ich glaube, 1,5 Stunden, ich weiß es gar nicht genau. Aber es war natürlich auch ein klein bisschen ausgelöst von deinem Projekt Hawaii anzugehen. Das hat natürlich hervorragend gepasst, aber es war tatsächlich in der Regel, glaube ich, so ein Punkt, warum diese Faszination auch auf Altersklassenathleten überspringt und vor allem auch, warum diese Sportart so faszinierend ist für alle von uns, was die Motivation dessen sein sollte. Und warum das Körpergefühl, du hast es angesprochen bei Lucy und Anne, so entscheidend ist und dass wir das doch öfter mal vernachlässigen, was dann oft dazu führt, dass man sich verletzt oder dass man krank wird. Und krank werden, das wollen wir nicht. Deswegen machen wir mal, bevor wir in den Podcast starten, schnell noch eine Runde Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn. Und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an,
wie Nils, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Mittendrin, sofort rein in den Triathlon-Chat Nummer 51, der Triathlon-Chat nach dem Ironman Hawaii der Frauen. Und mir gegenüber am anderen Ende des Bildschirms sitzt das Hawaii-Orakel Nils Görke. Junge. Also bis Platz 4 und Rennverlauf richtig getippt, wenn meine grauen Zellen sich an letzte Woche korrekt erinnern. Und ich kann dir sagen, so während des Rennens, wo ich auf der Couch lag und mit der Müdigkeit gekämpft habe, kamen schon die ersten Nachrichten rein und meinten, oh hier, Görkes Tipp, das könnte was werden. Mann.
Ich war nicht im Wettbüro.
Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Die allererste PN nach Zieleinlauf war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hätte ich jetzt mal raussuchen können, wieder schlecht vorbereitet, der Stangenborg, war wirklich so, Nick, ich hoffe, Nils war noch im Wettbüro.
Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Kann man auf sowas wetten? Irgendwie die ersten 4 Plätze auf Hawaii?
Im Internet kannst alles, du auf ne? alles wetten.
Ah, guck mal, da siehst du, ich bin kein Zocker. Hätte wahrscheinlich eine ganz gute Börse gegeben. Aber was mich natürlich tatsächlich auch gefreut hat, ist, dass der Rennverlauf auch wirklich so gelaufen ist. Also mit der Ansage, dass Taylor Nipp dann im Energy Lab zusammenbrechen wird und dass Laura sie dann überlaufen wird und auf Platz 3 laufen wird, sie aber trotzdem noch durchkommt. Ich hatte so ein kleines Gewinnergrinsen, weißt du, so dieses Besserwisser-Grinsen.
Dieses ganz leichte so, ne?
Ist genau. So. Wo du dann dein Gegenüber anguckst und denkst, du Arschloch, hast recht gehabt. Alter, was für ein Rennen. Du hast mit der Müdigkeit gekämpft?
Ich habe mit der Müdigkeit gekämpft, ja, weil ich war bis zum Schwimmstart, ich kam quasi passend zum Schwimmausstieg wieder vom Graveln. Die Schwiegereltern sind im Urlaub und wir haben gedacht, wir fahren da hin und gießen die Blumen und so. Und dann haben wir so ein bisschen vergessen, dass vielleicht das jetzt auch wieder früher dunkel und kalt wird. Oh. Und es war dann dunkler, als ich wieder zu Hause war. Obenrum hatte ich genug an, aber halt kurze Hose, weil als ich losgefahren war, war es halt noch 18 Grad. Zum Glück aber Langarmtrikot losgefahren und eine dicke, so eine hier von Castelli, dieses Gabba-Zeug, Weste mit. Also das war dann obenrum, war mir warm genug, aber ja, dann wurde es schon ein bisschen kühler, war alles überhaupt kein Problem. Aber sowas kostet ja dann doch immer ein bisschen mehr Energie, als man denkt. Und dann so Anfang des Marathons habe ich mir kurz überlegt, machst du noch einen Espresso oder nicht? Und dann habe ich folgenden, kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, habe ich mir eine Hawaii-Taktik zurechtgelegt. Oh. Habe ich gewartet, bis alle in der Wechselzone sind und habe gesagt, sobald die auf dem Highway sind, stelle ich mir einen Wecker und mache einen 30 Minuten Powernap. Das habe ich dann gemacht, weil ich mir genau das gedacht habe, ich muss, wenn die Energy Lab unten sind, muss ich wieder wach sein spätestens, weil da passiert was, vorher passiert eh nichts. Und also ich kann es jetzt nicht im Nachgang sagen, weil ich es nicht nochmal geguckt habe, aber ich glaube, da ist nichts passiert in der Zeit, wo ich geschlafen habe.
Ja, war schlau gemacht. Ist doch gut.
Ja. Ja. Aber also ja, es ging nicht mehr. Es war entweder irgendwie Powernap oder ich verschlafe den Zieleinlauf. Und das wollte ich nicht, weil das Rennen hat ja schon, also als es in die Wechselzone ging, konnte man ja schon vorhersehen, dass da auf der Laufstrecke auf jeden Fall noch was passieren wird. Und das wollte ich nicht verpassen, natürlich, die Action. Und vor allen Dingen musste ich ja auch überprüfen, ob, ich nenne dich jetzt nur noch das Orakel
recht hatte.
Ob das Orakel recht hatte, genau.
Naja, ja, so mir war es halt, glaube ich, das dicke Grinsen, was mich wach gehalten hat. Wobei ich vorher tatsächlich auch gedacht habe. Nee, ich bin gefahren.
Oh.
Ich habe nur gemixt. Ich habe ganz früh eingetrunken und dann, weil ich am Freitagabend mich mit dem Buddy getroffen und musste so ein bisschen Troubleshooting für ihn machen. Und das endet dann tatsächlich so, dass ich später im Bett war als gedacht. Es war jetzt auch nicht spät. Es waren noch nicht zu viele Drinks. Es war so genau richtig. Aber ich war trotzdem ein bisschen müde, als ich am Samstagmorgen aufgewacht bin. Und habe gedacht, boah, das ist jetzt keine gute Voraussetzung, um in die Hawaii-Nacht zu gehen. Und habe dann auch gesagt,
weißt
nee, ich fahre.
Was mir gerade einfällt? Mir fällt gerade ein, das habe ich schon wieder vergessen, aber das gehörte auch noch zu der Story. Ich war am Freitagabend auch noch los beim Kumpel, der auch Vater geworden ist, der einen auch auf seine Tochter ausgegeben hat zum Kindpinkeln. Ich weiß nicht, kennt man das bei euch? Macht man das da in Hamburg auch? Ja, Kindpinkeln. Ja. Und eventuell war ich auch um 2 im Bett und hatte hatte so zwischen 20 und 30 Kölsch drin.
Oh. Ja gut, dann ist es sehr gut.
Das war mir jetzt kurzzeitig, hatte ich das irgendwie vergessen.
Das muss ein guter Abend gewesen sein.
Ja. War's.
Genau. Habe ich letztens auch einen coolen Spruch gelesen, der gesagt hat, an die Abende, an denen man nüchtern ist, an die Abende erinnert man sich nicht. Man erinnert sich immer an die Abende, die halt ein bisschen actiongeladen waren.
Ja gut, aber ich habe den ja jetzt vergessen.
Ja, das ist mir schon klar, ich weiß. Aber trotzdem, in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass die Abende, an denen man nüchtern ist, ein bisschen langweiliger sind als die. Leider ist es so. Aber gut. Nee, und ich war dann wirklich überrascht, dass ich war auch fest davon überzeugt, wie gesagt, ich werde dann irgendwie früh müde, war dann aber sehr überrascht, dass ich doch überhaupt nicht mehr in der Müdigkeit zu kämpfen hatte, was aber natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich dann auch immer noch so die Athleten, die wir an die Startlinie gebracht haben, getrackt habe und das Rennen auch tatsächlich, ich fand es echt kurzweilig, also du hast schon recht, es ist jetzt nicht viel passiert, aber auch so dieser Move, wie Anne dann an Laura vorbeigelaufen ist, das war ja auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so klar, dass die tatsächlich so durchmarschiert, wie sie es dann getan hat, das war ja wirklich brutal, also und wir haben ja auch vorher gesagt, es wird irgendwie Zeit, dass der Laufrekord von Mirinda Caffrey mal gebrochen wird und das hat alle ja wirklich
eindruckt. Auch da hast du orakelt. Mhm. Das kann man eigentlich auch noch mit auf die Liste nehmen.
War gut, ich hätte auf die Top 4 und auf die Marathonzeit.
Junge, du wärst ein gemachter Mann.
Naja, das hängt vom Wetteinsatz ab und da ich kein Zocker bin, hätte ich wahrscheinlich 10 Euro gesetzt oder so. Aber nee, das war schon cool, dieser Move von Anne, als sie vorbeigelaufen ist an Laura. Und dann halt auch, was echt faszinierend war, das hast du dann auch nicht gesehen, so dieses permanente Wiederaufbäumen von Lucy Charles. Das war ja tatsächlich so, die war ja auch schon auf dem Weg runter ins Energy Lab, ist sie dann teilweise voll zusammengebrochen. Also es sah dann wirklich so aus.
Hast du die Achillessehne und die Story gesehen von ihr?
Oh, danach. Unfassbar. Wirklich, wirklich krass. Also für diejenigen von euch, die es nicht gesehen haben, sie hat ja im Interview erzählt, dass sie Probleme hatte mit der Wade schon die Tage vorher und mit der Achillessehne und dass es auch schon beim Loslaufen, glaube ich, wehgetan hat.
Ab Kilometer 3 oder 4 oder so, glaube ich.
Ja. Und sie hat auf die Uhr geguckt und hat halt gesehen, nee, ich laufe sogar schneller, als ich laufen wollte. Also gibt es keinen Grund, langsamer zu werden oder aufzuhören. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Und dann hat, ich glaube, Triathlon Hour war es, oder? Der Podcast, den wir euch auch immer wärmstens ans Herz legen. Die haben dann ein Bild gepostet am Tag danach oder 2 Tage später, wo sie wirklich so eine krass geschwollene Wade hatte. Also
alles rot.
Alles rot, wirklich sah aus wie so ein krasser Wespenstich irgendwie. Also als wenn sie eine Allergie hätte.
Ja.
Und einen Wespenstich halt in die Ferse bekommen hätte oder in die Sehne. Also wirklich, wirklich krass. Da siehst du aber halt auch echt tatsächlich mal, was die für ein Pain-Level haben, ne? Also wie die sich
unfassbar.
Wirklich,
und sie hat ja auch, also da stand auch drunter ja, dass sie mehrere Male wirklich nicht wusste, ob sie durchkommt und ans Aufhören gedacht hat, ne? Also in Führung liegend. Weil auch die Schmerzen so krass waren. Und wenn du dir jetzt überlegst, ey, die ist unter 3 Stunden gerannt.
Ja, 2,57.
Mit unfassbar Pain. Mit dem Radfahren vorher, in der Hitze, in der Schwüle von Hawaii, das war ja auch die ganze Zeit ein Thema, dass es nicht bedeckt, wie vorausgesagt war, sondern dass es irgendwie schon am Anfang des Radfahrens richtig heiß wurde. Also das ist einfach absolut beeindruckend, was die Frauen da aus Parkett gezimmert haben. Und ich finde immer so, das ist schon beeindruckend, wenn du das siehst. Und wenn du dann noch so eine Story danach siehst, ist so unfassbar, wie krass das manchmal ist. Und übrigens, Nils, das hat mir auch 3 oder 4 Leute geschrieben, die Theorie von mir geht weiter. Wenn du keine optimale Vorbereitung hast, Sam Laidlaw, Lucy Charles, dann gewinnst du die großen Dinger. Diese Saison zieht sich das durch. Danny Rief in Rot. Also alle, die vor großen Rennen keine gute Vorbereitung hatten, haben das Ding
Fred Funk nach Fred seinem Funk. Radsturz da in Rot, wo er dann St. Pölten, war das vor St. Pölten oder was war das? Egal, Weichsee, glaube ich. Irgendein Rennen, was er danach gewonnen hat.
Weichsee,
genau. Ja. Ja, also unglaublich. Was ich faszinierend fand daran, war die Tatsache, dass du es am Laufstil überhaupt nicht gesehen hast. Also normalerweise ist es ja so, dass wenn du dann wirklich Schmerzen hast, du irgendwann anfängst zu humpeln oder dass halt irgendwie, keine Ahnung, das ganze System halt unrund wird. Und das hast du bei ihr halt überhaupt nicht gesehen. Was man halt gesehen hat, ist, dass sie teilweise wirklich stilistisch zusammengebrochen ist, also einfach das Ganze nicht mehr halten konnte und du wirklich gedacht hast, boah, jetzt bricht sie ein. Und dann hat sie es aber tatsächlich immer wieder geschafft, sich zu resetten und halt einfach wieder zurückzukommen, sich quasi groß zu machen wieder den Oberkörper aufzurichten, wieder einen langen Schritt zu machen, die Ferse wieder hochzubringen. Also das fand ich, da waren so 2, 3 Szenen, wo sie auf einmal auch wirklich überhaupt nicht mehr angeferst hat, also wo die Ferse so 5 bis 10 Zentimeter vom Boden hochkam.
Also sah aus wie bei mir dann.
Ja, ein klein bisschen, genau, wobei so schlimm war es dann nicht. Aber es war wirklich so, wo man gedacht hat, boah, jetzt hat sie gerade keinen Vortrieb und dann auf einmal ist die Ferse wieder hochgekommen. Also das muss wirklich so ein richtiges mehrfaches Sterben und wiedergeboren werden gewesen sein bei ihr. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und was bei Anne halt krass war, war wirklich so zu sehen, wie sie das Ding halt einfach vom ersten bis zum letzten Meter wirklich stilistisch perfekt durchgelaufen ist. Auch bei Laura, die ja am Anfang unglaublich stark aussah. Und interessanterweise fand ich auch ein sehr gutes Kommentar von Philipp Seib, der dann irgendwann auch gesagt hat, das Interessante wird sein zu sehen, wer auf den letzten 10 Kilometern halt auch von der Rumpfmuskulatur her das Ganze aufrecht halten kann. Und da hat man dann nachher auch bei Laura gesehen, dass sie da halt auch echt am Struggeln war. Also gerade so der Zieleinlauf, klar, da lässt du dich dann natürlich auch gehen, weil du weißt, du hast es geschafft. Und ihre war ja auch sehr, sehr emotional, wie sie gesagt hat, dass sie es endlich geschafft hat, aufs Treppchen zu kommen nach 2 vierten Plätzen. Aber auch da war sie dann am Oberkörper echt voll am Hin und Her arbeiten, also so die Schultern lateral gearbeitet und so. Also das ist schon wirklich faszinierend zu sehen, wie dann halt einfach das ganze System dann nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und dazu im Vergleich dann halt eine Anne, die halt wirklich vom ersten bis zum letzten Meter durchmarschiert ist. Also das war wirklich krass. Und Taylor Nipp natürlich auch. Ich meine, das war ja wirklich dieses Drama, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit ihrem Anzug, wo ich dann auch gedacht habe, was machen die jetzt, wenn die den Anzug nicht zumacht, ob sie dann wirklich, weil dieser US-Amerikaner, der wurde ja echt disqualifiziert, der dann mit offenem Reißverschluss durchs Ziel gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob der nur eine Zeitstrafe bekommen hat oder ob der wirklich disqualifiziert wurde beim 70-3-Rennen. Das war doch so, ging doch auch so durch die Presse vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Ja, das war, ich glaube, 3. oder 4. Platz bei irgendeinem 70-3-Rennen, wo Lionel Sanders, glaube ich, auch am Start war, der dann halt durchs Ziel gelaufen ist mit offenem Reißverschluss. Und ich meine sogar, dass er tatsächlich disqualifiziert wurde. Und da habe ich gedacht, ey, was machen die jetzt, wenn eine US-Amerikanerin an 4. Stelle liegen und dann halt auch noch die US-Amerikanerin gerade. Aber sie hat es ja noch hinbekommen. Aber da war dann auch wirklich ganz klar, spätestens 5, 6 Schritte nach der Ziellinie wird die nicht mehr aufrecht stehen. Und das war, also Halleluja, ist die tief gegangen. Also gehen sie alle, aber bei ihr war das, glaube ich, wirklich, wirklich grenzwertig. Also unfassbar. Und wieder mal ein Riesenkompliment an Dan Lorang, der ja nicht nur Platz 1 und 2, Lucy Charles und Anne Haug, sondern auch, und das hat mich tierisch gefreut, Sarah True, ich bin ja ein riesen Sarah True-Fan, die ja auch 8. oder 9. geworden ist und die ja nebenbei mittlerweile, also Nick, hör gut zu, studiert, Mutter ist, also auch keine professionellen Bedingungen mehr hat und dann halt Frankfurt gewinnen und auf Hawaii in die Top 10, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also ja, war wirklich ein cooles Rennen, also hat eigentlich alles gehalten, was es versprochen hat. Sensationell, also wirklich, wirklich cool. Und im Rennen jetzt auch tatsächlich, es war phasenweise, glaube ich, schon ein bisschen langweilig, gerade so die Bilder vom Radfahren, weil man halt nicht diesen Splitscreen hatte im Vergleich zu den Männern, weil es war halt einfach nur eine Action. Und wenn man dann teilweise zu den Männern wieder schalten kann und dieses Hin und Her geht, das fand ich schon ein bisschen spannender, weil halt einfach 2 Schauplätze waren.
Jede WM wäre geiler mit Männern und Frauen zusammen. So, das ist einfach so, brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal 10-mal aufsplitten. Selbst wenn sie wechseln mit Nizza und Hawaii, sonst, das wäre es mir auch egal. Aber ich fände es einfach cool, wenn in dem Rennen beide sind, weil du halt viel mehr Storys erzählen kannst und immer dahin switchen kannst, wo was passiert. Weil so 180 Kilometer Radfahren sind halt einfach, das sind halt einfach 4,5 Stunden plus. Und wenn da halt wenig passiert, ich meine, es ist ja was passiert und die Gruppen sind auseinandergeflogen, Laura ist wieder reingefahren, dann fährt Dani Rief weg, dann holen sie die wieder. Also das war ja auch rein vom Rennen her, war das ein total actiongeladenes und cooles Rennen.
Voll.
Und so nur das Frauenrennen reicht auch absolut und hat Spannung und da konntest du richtig viel von übertragen, aber trotzdem sind es halt 4,5 Stunden nur Radfahren und da, genauso wie beim Marathon, noch Bilder zu haben von Männern und von Frauen gleichwertig, das wäre halt das Perfekte eigentlich. Und dann, mir ist auch egal, in welcher Location, aber ich fände es schön, wenn es eine WM gibt, Ironman-Distanz wieder mit beiden, weil, also rein als Fansicht, das so zu sehen, das ist ja auch ein Thema, was man immer nochmal sagen muss, für die Wertigkeit der Frauenrennen und dass auch die Frauenrennen so ultra spannend sind und die jahrelang unterrepräsentiert waren in diesen Livestreams. Dafür ist es vielleicht gar nicht so verkehrt und vielleicht auch
absolut, ein, ja,
ein richtig positiver Schritt. Und meine Hoffnung wäre jetzt, okay, jetzt, das hat wirklich was gebracht und ist geil. Und irgendwann in den nächsten Jahren gibt es ja vielleicht mal wieder zusammen und dann wirklich 50-50-Aufteilung oder von mir aus auch 60-40 Frauen. Da, wo halt mehr passiert, wird mehr gezeigt und dann gewinnt jeder.
Total, ja, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also das ist ja auch so, wie sich das bei den Frauen jetzt entwickelt hat, das Rennen, also dass da halt auch einfach nicht mehr so diese Zeitabstände sind wie früher, sondern dass einfach, ja, das wirklich Kampf um jeden Platz ist. Das hat sich jetzt ja auch erst in den letzten 4-5 Jahren so extrem entwickelt. Und das fand ich halt auch sehr interessant, also auch zu sehen, was wir auch vorher schon gesagt hatten, so diese Entwicklung, da sitzt halt einfach jede mittlerweile perfekt auf dem Rad, da gibt es halt einfach keinen Unterschied mehr. Wir haben ja oft drüber geredet, vor 4-5 Jahren, da gab es wirklich noch Frauen in den Top 10, die einfach auf dem Rad saßen, wo du gedacht hast, ey, die verschwendet ja locker 20-30 Watt und das gibt es halt alles nicht mehr, die machen das logischerweise nicht, weil sich der Sport halt einfach so rasant entwickelt hat und das war wirklich krass. Krass fand ich auch, oder krass nicht, aber spannend fand ich auch, dass letztendlich die Rennen in der Spitze, sowohl Nizza als auch Hawaii, beide exakt das gleiche Drehbuch hatten. Ja. Du hattest den Gewinner, der ganz früh vorne aus dem Wasser rausgekommen ist oder als erster, zweiter, dann früh beim Radfahren das Zepter übernommen hat, Lucy sofort. Sam Laidlaw halt, nachdem er sich seine Strümpfe angezogen hat bei Kilometer 20, am Anfang dann noch mit Clément Mignon, aber dann ist er ja relativ früh weggefahren. Und dann hat er das bis ins Ziel durchgezogen.
Wie
dann
früher,
hattest du die Verfolger.
Wie bei Stadler und Helen Wills, genau, zu guten alten Zeiten. Das ist doch noch die,
genau,
Taktik,
dem,
die geht.
Ja, wobei man darf nicht vergessen, dass sowohl Sam Laidlaw als auch Lucy Charles halt einfach noch herausragende Marathons gerannt sind.
Ja,
also bei
du
Lucy
kannst die Taktik machen wie früher, du musst nur besser laufen als die Jungs früher.
Genau, du musst nur besser laufen. Aber dann auch interessant, zwei Drittplatzierter in Nizza, Magnus Ditlev und Rudi van Berg, sind dann Dritter und Vierte geworden. Das waren Taylor Nipp und Laura Philipp.
Warte, was hast du gerade gesagt, Nizza? Zwei Drittplatzierter?
Dritt- und Viertplatzierte.
Ah, okay, ja.
Dritter Magnus Ditlev und Vierter Rudi van Berg.
Das passt. Ich dachte gerade schon, du wolltest Patrick unterschlagen.
Nein, nein, nein. Patrick ist das Pendant zu Anne Haug, die dann quasi von hinten als Überläufer auf Platz 2 vorstürmt.
Ja, ja, ja.
Also wirklich 100%,
krass.
100%
ja,
ganz genau,
ja,
das gleiche Drehbuch,
ja, ja, ja,
sowohl,
ja, ja,
in Nizza als auch in auf Hawaii. Sam Laidlaw, Lucy Charles, dann Anne Haug und Patrick Lange, die Überläufer, die von hinten auf Platz 2 vorsprinten. Magnus Ditlev und Laura Philipp, die dann Dritter werden, obwohl sie vorne vom Rad gestiegen werden. Und die unglücklichen Taylor Nipp und Rudi van Berg, die dann halt von Platz 2 Anne Haug bzw. Patrick Lange vom Podium gelaufen werden quasi. Also wirklich,
stimmt,
exakt das gleiche Drehbuch, zweimal abgelaufen, einmal beim Rennen in Nizza,
und?
Obwohl komplett andere Topografien.
Also noch schlechter, aber also Dani Rüff hat noch das bessere Rennen gemacht im Vergleich zu Jan Frodeno, aber trotzdem könnte man da auch einen kleinen Vergleich ziehen.
Ja, ja, das stimmt. Wobei sie auch wieder echt Größe gezeigt hat, ne? Wird Fünfte.
Unfassbar.
Irgendwie,
ja,
so gesagt, ja,
so
sie
cool,
hatte jetzt nicht diesen Monstertag, den sie in Rot hatte, aber sie hatte auch überhaupt keinen schlechten Tag, hat einen super Marathon gezeigt und es reicht halt einfach nur in Anführungsstrichen zu Platz 5. Also wirklich absolut Respekt, hat dann ja auch gesagt, dass es sehr, sehr wahrscheinlich das letzte Mal war, dass sie in Kona gestartet ist. Nizza freut sie sich nochmal nächstes Jahr, einfach eine neue Location, wo man auch sieht, dass das positiv bewertet wird von den Profiathleten, dass sie einfach Bock darauf haben, auch mal ein anderes Rennen als Langdistanz zu machen. Aber ich glaube auch trotzdem, dass die ganzen Männer extrem froh sind, dass es jetzt nächstes Jahr wieder in Kona stattfindet, weil es halt einfach, ja, diese ikonischen Bilder und sowas, alles das Ganze drumherum, vorher auch, hinterher auch. Und auch alle Athleten, mit denen ich gesprochen habe, die vor Ort sind, sagen alle, dass dieses besondere Flair krass kickt. Also auch die, die jetzt das erste Mal da waren, die noch nie da waren vorher, die sagen auch, ey, das ist schon, jetzt wissen wir, was mit Hawaii gemeint ist. Also das war schon stark. Aber ja, fand ich wirklich ein extrem beeindruckendes Rennen, hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und aus Trainersicht natürlich auch immer brutal, wenn du siehst, wie Lucy Charles sich vorbereitet hat, die ja wirklich den ganzen Kona-Block, der mit Sicherheit bei ihr, weiß ich nicht, bei den Asian Open begonnen hat. Also ich weiß gar nicht, die,
ja,
waren
vorher,
glaube ich, 6 Wochen vorher oder 7 Wochen vorher. Und die wirklich in einem Interview hinterher erzählt hat, dass sie einmal Rad gefahren ist draußen, als es noch extrem heiß war und tatsächlich auch nur einen Lauf draußen gemacht hat, weil sie dann irgendwie gemerkt hat, nee, Indoor kann ich das Ganze besser kontrollieren. Und gerade natürlich auch so diese Hitzeakklimatisierung, die Heat Prep, die kannst du halt einfach indoor sehr, sehr gut steuern. Sie hat auch erzählt, dass sie bei fast keinen Einheiten einen Ventilator benutzt hat, also wirklich einfach alles innen drin trainiert hat. Sie hatte auch gesagt, sie will mal gucken, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr so das heimatliche Umfeld doch irgendwie zu schwierig vorkommt, weil sie hat gesagt, das ist halt schon asozial, wenn irgendwie die Familie zu Besuch kommt und du liegst da total platt auf dem Sofa und sagst dann irgendwann um 8, ich gehe jetzt schlafen, damit ich morgen früh wieder trainieren kann. Also das ist schon ein bisschen zombie-mäßig, wie die sich halt vorbereitet hat und hat halt einfach gesagt, sie wollte halt einfach nach 4 zweiten Plätzen jetzt endlich diesen Sieg. Und das ist schon echt ein Preis, Halleluja. Also das ist, klar, kann man jetzt sagen, kein Preis ist zu hoch, um Hawaii-Champ zu werden. Aber das musst du halt auch erstmal hinbekommen. Und dann auch ein Hinweis, es gibt im ZDF eine sehr, sehr gute Reportage über Anna Haug in der Mediathek.
Ja.
Die Besessene oder die, ich weiß gar nicht genau, wie der Titel ist, also so 20 Minuten sind es, glaube ich, oder eine Viertelstunde, wo Anne in der Vorbereitung auf Lanzarote begleitet wird, in dem Versuch, wieder Hawaii zu gewinnen. Die Getriebene heißt es, glaube ich, wo Anne halt auch selber über sich sagt, wie getrieben sie eigentlich ist, dass sie permanent so kleine Männer im Kopf hat, die ihr halt mit dem Hammer auf den Kopf hauen und sagen, so, morgen geht's weiter und wir trainieren weiter, die dann auch nochmal erzählt hat, wie happy sie ist, wenn sie da alleine auf Lanzarote trainiert im Club La Santa, dass sie überhaupt nicht einsam ist, weil ja alle denken, ey, das ist doch das Einsamste, was es gibt, aber für sie ist das halt so der ultimative Zustand des Glücklichsein, was ich zum Teil sogar nachvollziehen kann, weil ja diese mönchsartige Arbeit, Schwimmradfahren, Laufen, ein bisschen Kraft, oder nicht ein bisschen Krafttraining, Essen und Schlafen, das ist ja schon auch etwas, wenn dich das 100% erfüllt, es geht ja eigentlich gar nicht einfacher. Aber es ist natürlich in unserer Kommerzwelt, wo du halt überall abgelenkt bist, ist es natürlich total schwierig, sich auf so simple Dinge zu fokussieren und mit so simplen Dingern zufrieden zu sein. Aber ich kann es trotzdem auch aus meiner Zeit nachvollziehen, wie einen dieses Training erfüllt und wie einen dieser Prozess erfüllt, dieses Besserwerden. Und das war schon auch krass zu sehen auf Hawaii. Dann auch gerade die Schnitte zu Dan Lorang, als er dann interviewt wurde und er halt einfach gesagt hat, dass Anne ja wirklich das komplette Rennen nach Gefühl macht. Interessanterweise, Lucy, ich weiß nicht, das hast du dann wahrscheinlich Heart nicht Rate. Gesehen. Genau, nach
Herzfrequenz. Doch, Herzfrequenz. Das habe ich gesehen, ja.
Ah ja, da warst du ja noch wach. Du bist ja erst beim Laufen.
Erst beim Laufen, Kirkeman.
Aber halt auch das Entscheidende, das Gefühl ist, und das ist auch etwas, was mich als Trainer halt tierisch gefreut hat zu hören, weil halt einfach die ganzen Athleten heutzutage, die neu in diesen Sport kommen, ja nur noch auf die ganzen Metriken vertrauen und wirklich nur noch ja darauf aus sind, möglichst alles zu messen. Und wenn dann das Wattmessgerät mal ausfällt, sind sie total vor den Kopf gestoßen, wissen gar nicht mehr, wie sie fahren sollen. Und dass du halt einfach hörst, dass die zwei Besten der Welt tatsächlich mehr oder weniger oder tatsächlich nach Gefühl das Ganze machen. Lucy noch so ein bisschen die Herzfrequenz im Blick hat, aber ansonsten das Ganze halt auch nach Gefühl macht und Anne halt 100% nach Gefühl. Und das finde ich schon wirklich, das sollten sich sehr, sehr, sehr viele mal sehr genau anhören und darüber nachdenken. Natürlich können die das nur, weil die von klein auf schon diesen Sport machen und das Körpergefühl, das wächst auch immer. Wenn du neu in diesem Sport bist, hast du das nicht, da weißt du nicht, wie sich das anfühlen soll. Das darf man natürlich nicht vergessen, da muss man reinwachsen und dieses Körpergefühl entwickelt sich. Aber halt nur auf Metriken sich zu verlassen und auf Werte zu verlassen, das ist halt wirklich extrem kompliziert und einfach nicht gut. Und man sollte halt immer versuchen, dieses Körpergefühl mitzunehmen, eigentlich auch an vorderste Stelle zu stellen, weil sonst wäre es halt auch sehr, sehr schwer, dieses zu erlernen.
Das ist, also ich fand das auch super spannend, was Dan gesagt hat und auch bei Lucy, was er noch ergänzt hat, so dieses Ding gerade auf Kona, dass sie da noch mehr auf die Herzfrequenz achtet, weil du ja einfach die Hitze hast, ne, dass du auch da oder die Herzfrequenz ist ja auch eine gute Metrik, um zu schauen, wie entwickelt sich so ein bisschen der Puls. Geht er durch Ermüdung runter
der Körper,
irgendwie?
Die Temperatur.
Oder geht die Körperkerntemperatur hoch und du hast einen erhöhten Puls irgendwo? Also, dass du dann auch schnell siehst, okay, überziehe ich hier gerade vielleicht ein bisschen und hast so ein bisschen noch Einsteuerungsgröße, aber verlässt dich schon auf dein Gefühl irgendwie. Und ich hatte das bei der Challenge Rot, hatte ich es auch. Beim Laufen hätte ich auch die Uhr wahrscheinlich besser weggelassen. Weil ich mich dann viel zu sehr wieder auf immer diesen Kilometer, immer wenn die piept, fokussiert habe und geguckt habe, was laufe ich da und ach, jetzt ein bisschen zu schnell, muss ich langsamer oder ach, fühlt sich locker an, aber ich laufe zu schnell. Du machst dir auch Gedanken und wenn du dann das hatte ich dann auch in Rot, immer denkst so, ja, ich laufe jetzt eigentlich zu schnell oder so, wie es laufen sollte und es fühlt sich auch gut an. Und du hast dann irgendwie mal einen Kilometer, der fühlt sich halt nicht so gut an und ist dann irgendwie auch 20 Sekunden langsamer als der davor. Das zieht dich mental für die nächsten 5 Kilometer auch sofort runter und in irgendein Loch. Und auch gerade beim Radfahren hatte ich das in Ingolstadt, wo es dann so kalt war und so. Also die äußeren Umstände waren ja einfach komplett extrem und natürlich fährst du da nicht die gleichen Werte wie bei Idealbedingungen einfach, ne? Also wenn die ganze Muskulatur kalt und hart ist, kannst du nicht so fahren, als wenn es 20 Grad oder 22 Grad Sonnenschein und geilste Bedingungen sind. Und dann gucke ich runter auf meine Uhr und sehe, ich fahre halt 1500 weniger als gedacht. Aber in dem Moment, in dem Wettkampf, habe ich den Transfer auch nicht hinbekommen, dass es natürlich logisch ist aufgrund des Wetters. Und hab mir da, oh scheiße, überhaupt nicht in Form, läuft nicht und sofort machst du dich runter, ne? Und das natürlich im Rennen, wenn du dahin so, also sieht man ja auch an Lucy, dass sie mit so Schmerzen den Marathon dann durchläuft, also wie viel Psyche auch im Rennen eine Rolle spielt und nicht nur, also Psyche spielt ja am Rennen viel mehr eine Rolle als jeder Datenpunkt, der dir auf deinen Uhren angezeigt wird oder auf deinem Tacho angezeigt wird und das war ja damals bei den Rählads schon so, dass sie den SRM hinter an die Sattelstütze hat, an die Rählad den immer montiert. Es gibt ja auch diese Bilder, die jeder kennt. Also es gibt so viele Beispiele von den besten Profisportlern der Welt, dass sie im Rennen auf ihr Gefühl oder halt auf eine Metrik wie Herzfrequenz oder sonst was vertrauen. Und natürlich gibt es auch welche, die irgendwie alles auswerten und die im Rennen immer auf ihren Tacho schauen und das damit auch die Besten der Welt sind. Also ist jetzt nicht so, dass das nicht geht oder sonst was, aber du musst halt deinen Körper so gut kennen und auch in verschiedenen Situationen. Und ich hatte allein letztes Jahr, wo wir dann mal wieder ja dieses Project gemacht haben, habe ich halt ganz viele Situationen gehabt, wenn ich jetzt zurückdenke und reflektiere, wo gerade im Rennen diese Daten eher negativ waren. Für mich persönlich. Es kann ja für jeden irgendwie unterschiedlich sein. Und ich musste lustigerweise genau, wo du es gerade angesprochen hast, ist mir wieder hochgekommen, als dann das gesagt hat in diesem Interview, genau dann kamen mir diese Gedanken, ein paar Minuten danach irgendwie. Also es ist krass, was sowas auslöst, wenn du das hörst, dass jetzt irgendwie Lucy nur mit Herzen kennst. Dann habe ich da echt lange dran rumgedacht und sagte, ja ey, das ist voll smart. So, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Auch in Rot geht der Puls irgendwie hoch beim Laufen. Und du denkst so, ja, ich muss jetzt aber die Pace halten. Und hätte ich da vielleicht einfach das R gesehen und wäre 10 Sekunden pro Kilometer langsamer gelaufen, wäre ich vielleicht bis Kilometer 35 durchgelaufen und hätte nicht schon bei 25 den Hammer bekommen. Und auf einmal machst du am Ende 5 bis 10 Minuten schneller in der Endzeit, weil du 10 Kilometer eine schönere Pace durchgelaufen bist. Oder noch dich mehr auf die Technik konzentriert hättest, anstatt auf die Uhr zu gucken, wie die Pace denn ist und hochzurechnen, wie lange du noch hast, bis zu welcher Zeit und solche Parameter, ne? Also ich für mich kann sagen, wenn ich da jetzt zurückblicke, das war echt ein Riesenfehler, den ich gemacht habe, mich auf diese Metriken zu konzentrieren und auch auf so Zeiten dann versuchen hochzurechnen, was eh nicht mehr klappt in einem Rennen, anstatt sich dann einfach auf sich, sein Körpergefühl und vor allen Dingen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, eben nochmal, auch so, das war der zweite Trigger gerade bei mir, die Lauftechnik wie bei Lucy, weißt du, wenn du merkst, es sackt zusammen, es wird schwer, das Erste, was du machen musst, ist ja eigentlich, dass du dich nur auf deine Lauftechnik konzentrierst, Arme mitnehmen, Kniehub, Anfersen, leichte Vorlage, so dass du einfach nur diese Dinge immer wieder durchgehst im Kopf. A, lenkt es gut ab und B, wenn du das machst, rennst du ja automatisch schon wieder 5 Sekunden schneller auf den Kilometer oder 10.
Ja, Minimum. Ja, eher 10 bis 15, genau. Aber das ist halt auch generell das, glaube ich, was so den Champ vom Trainingsweltmeister unterscheidet oder halt auch einfach Athleten, die halt dann es schaffen, im Wettkampf ihr Optimum abzurufen, dass halt einfach die Athleten, die, du hast es gesagt, wenn du kein Racer bist und du kommst das erste Mal in diese Negativspirale rein, das können ja zig Gründe sein. Deswegen sage ich auch vielen Athleten, dass sie beim Schwimmen, gerade wenn Schwimmen so ein bisschen diese Angstdisziplin ist, dass sie am besten gar nicht erst auf die Uhr gucken sollen und das gar nicht rausstoppen sollen, weil dann ist es manchmal so, du spekulierst irgendwie darauf, 1:05 zu schwimmen und du weißt ja gerade beim Schwimmen eigentlich nie, ob die Schwimmstrecken exakt abgesteckt sind. Das kann ja einfach mal sein, dass eine Boje aufgrund der Windverhältnisse 50 Meter zur Seite gewählt wird und schon schwimmst du 100 Meter mehr, weil du um diese Boje rumschwimmen musst und dann schwimmst du halt auf einmal 1,5 Minuten langsamer, als du es eigentlich geplant hast, weil du 3,9 und nicht 3,8 geschwommen bist. Das weißt du ja beim Rennen nicht. So, und es ist oftmals so, dass dann halt die Athleten irgendwie aus dem Wasser rauskommen, spekulieren mit einer 1,5, sehen aber, sie sind eine 1,10 geschwommen und schon hat das Rennen so einen negativen Touch, bevor es eigentlich richtig begonnen hat. Mhm. Und wenn du halt erstmal in so eine Negativspirale reinkommst, ist es halt wahnsinnig schwer für viele dann wieder sich positiv zu konditionieren. Und das ist halt das, was die Top-Athleten oder die Athleten, die halt einfach ihre Trainingsleistung abrufen können oder teilweise sogar im Wettkampf über sich hinauswachsen können, dass sie halt immer wieder diesen Reset-Button drücken und sich gar nicht davon beeinflussen lassen, was schon passiert ist, sondern sich immer auf das fokussieren, was noch passieren wird oder auf das, was gerade passiert. Du hast es gesagt mit der Lauftechnik. Wenn ich dann halt einfach merke, hey, komm, was ist hier eigentlich gerade los? Warum laufe ich so langsam? Und ich merke, dass mein Kopf ganze Zeit nach unten guckt, dass ich überhaupt nicht mehr hochkomme, überhaupt nicht mehr aufgerichtet bin, in der Hüfte total klein bin und ich dann wieder sage, nee, ich gucke nach vorne, ich richte mich wieder auf, werde wieder hochgezogen. Und dann laufe ich halt ganz schnell 10, 15 Sekunden schneller pro Kilometer und dann bin ich aus dieser Negativspirale auch wieder draußen und fühle mich auch wieder positiv und fühle mich wieder gut und kann halt in so eine Positivspirale reinkommen. Und natürlich hast du im Ironman, das ist ja das Faszinierende daran, dass du permanente Auf- und Abs hast. Aber dieses, sich von diesen Abs nicht negativ beeinflussen zu lassen, das ist letztendlich das, was es ausmacht und dann halt aufs nächste Hoch wieder zu warten. Natürlich immer mit dem Wissen, bin ich gerade gut verpflegt, kühle ich mich gerade richtig runter, habe ich genug Energie zu mir genommen, ist alles in Ordnung, bin ich entspannt in der Technik, habe ich eine gute Position beim Radfahren, habe ich einen guten Druck und sich dann halt wieder in diese positive Spirale zu begeben. Und das ist ja auch das, was das Ganze so faszinierend macht. Und das Interessante ist ja auch, dann bin ich fertig, je konzentrierter du bist und je mehr du dich auf diesen Moment fokussierst, desto schneller ist das Rennen ja auch vorbei. Weil du halt einfach die ganze Zeit im Moment bist. Das ist ja das Faszinierende daran. Dann bist du auf einmal im Ziel und denkst, boah, wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Weil du es halt wirklich geschafft hast, permanent dich auf die Situation zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch so das Höchste der Gefühle. Und dann ist es auch letztendlich relativ egal, wie schnell das Rennen war oder wie die Platzierung war. Wenn du es wirklich schaffst, immer im Jetzt und hier zu bleiben und immer das Optimum aus der Situation zu machen, dann hast du halt das Perfekte an dem Tag rausgeholt und dann gibt es hinterher auch nichts mehr zu lamentieren und was der Tag dann gebracht hat, ja, das hängt dann halt mit der Tagesform ab oder mit der Vorbereitung und das war ja auch sehr faszinierend bei Lucy im Nachgang zu hören, dass sie halt einfach gesagt hat, dass sie zum Beispiel auch schneller gefahren ist, als sie eigentlich gedacht hat, also auch was die Werte anbelangt. Das war so ein bisschen wie Jonas Vingegaard bei diesem legendären Zeitfahren bei der Tour de France, wo er gesagt hat, ich bin Werte gefahren, die kriege ich eigentlich gar nicht hin.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Guter Punkt. Ich habe genau da eine Frage, weil wenn ich jetzt gerade so durchgehe, auf was ich gerade nochmal gesagt habe, was du jetzt gerade gesagt hast, hast du Athleten, die du bewusst irgendwie nicht nach Pace und Watt trainieren lässt, sondern zum Beispiel nach Herzfrequenz oder Gefühl? Weil, also um die Frage so ein bisschen vielleicht noch umzumünzen, ich habe gerade überlegt, wäre es für mich vielleicht als Typen, weil ich lasse mich sehr schnell beeinflussen von diesen Werten, auch wenn es gut läuft, laufe ich dann auch manchmal, wenn ich mich dann gut fühle, noch schneller und wenn ich, also als Beispiel, ich laufe jetzt 8x1000 und die ersten drei fühlen sich so gut an, dann laufe ich den vierten einfach noch schneller und bin aber beim fünften dann so kaputt, dass ich den siebten und achten gar nicht mehr hinkriege, sondern abbrechen muss. Genauso geht es aber auch andersrum manchmal, wenn der zweite nicht läuft und schon anstrengend ist und ich die Pace, die ich laufen will, eigentlich nicht halte, dann wird es für mich hart, überhaupt die Einheit durchzuziehen, weil ich denke, ja, heute läuft es eh nicht. So, und wenn ich jetzt einfach sage, ich habe eine Pace-Vorgabe oder eine Herzfrequenz-Vorgabe zwischen 150, 160 für die Intervalle und achte nur darauf und was da am Ende für die Zeit rauskommt, ist sekundär, weil es auch Vorermüdung, Stress am Tag, Arbeitsbelastung, Schlaf etc. pp. mit reinspielt und die Herzfrequenz ist ja so, man sagt immer, man kann damit nicht so gut steuern, weil auch ja Stress, Schlaf und sowas auch da reinspielt, aber am Ende zeigt die ja auch gut oder spiegelt gut die Leistungsfähigkeit an dem Tag dar. Das heißt, wenn ich viel Stress hatte auf der Arbeit, ist die Herzfrequenz auch höher, ja, aber dann wird es für mich auch schwerer, weil ich eine Vorbelastung hatte durch so Stress, die Pace zu laufen, die ich will, soll, was auch immer. Also, und ich stelle mir gerade die Frage, bin ich zum Beispiel persönlich ein Athlet, für den das Sinn machen würde, auch so Pace und Herzfrequenz mal nicht komplett, aber halt für auch einen großen Teil oder wenn ich weiß, ich trainiere gerade viel und habe viel Stundenumfang oder so, beiseite zu schieben und über nur Gefühl oder Herzfrequenz und Gefühl oder über so eine Steuerungsgröße zu gehen und dann halt da die Frage, hast du irgendwie Athleten, wo du das so umsetzt oder hat man das als Coach kaum in der Steuerung aktuell?
Doch, habe ich. Und das ist ja letztendlich auch das, was du als Trainer versuchst, was ja eigentlich das ist, was halt die erfahrenen Athleten, gerade auch wenn sie länger mit dir zusammenarbeiten, weil sie halt wissen, was du mit der Einheit bezwecken willst oder was natürlich auch dann wieder ein Griff an die eigene Nase ist, was das Briefing der Einheit anbelangt, was halt remote natürlich schwieriger ist, dass du dem Athleten bewusst klar machst, was mit der Einheit gemeint ist. Und da hast du natürlich, du erinnerst dich zum Beispiel, wenn wir VO2 Max Intervalle gefahren sind, dass dann zum Beispiel auch drin steht, dass am Ende der Blöcke, sagen wir mal, wir fahren jetzt klassisch 8x30-30, der Puls nicht höher sein sollte als Schwellenbereich. So, und dann weißt du im besten Fall, was dein Schwellenpuls ist. Bei mir ist es irgendwie so 155 bis 160. Und wenn ich dann halt sehe, ich bin am Ende der 3x8, 3x30-30 bei 161, dann ist es schon so ziemlich an der oberen Kante. Dann kann ich schon überlegen, ob ich im zweiten Durchgang vielleicht so minimal schon reduziere die Intensität, dass ich vielleicht 5% runtergehe. Oder ich gucke halt, okay, den zweiten drücke ich noch irgendwie so durch. Wenn ich dann aber merke, der ist dann schon bei 165, dann weiß ich, okay, im dritten Durchgang gehe ich auf jeden Fall 5% runter mit der Wattleistung und fahre nicht 360, sondern fahre dann 345 oder 340.
Das ist ja leichter gesagt als getan. Also ich tue mich mit sowas ganz schwer. Ist dann auch
ja,
so,
aber
dass
das,
immer,
das ist
ich ziehe jetzt durch, ich push jetzt durch,
nee,
ich habe ein Ziel. Dann weißt du, dann visualisierst
ja,
du dir irgendwie, ich will ja irgendwie jetzt ein gutes Rennen machen und das und jetzt baller ich durch und das bringt mich richtig nach vorn.
Ja, aber das ist ja das, was ich immer sage und das müsstest du eigentlich auch aus dem Jahr gelernt haben. Das ist ja zwei Dinge. Du willst ja einen Reiz setzen und der wird ja nicht dadurch gesetzt, dass du den Bereich jetzt optimal triffst, sondern dass du halt in diesen VO2-Max-Bereich kommst. Und wenn du halt einfach siehst, dass aus welchen Gründen auch immer der Puls höher geht, dann ist halt in dem Moment auch schon der Reiz gesetzt. Dann muss ich keine 360 Watt fahren oder bei dir dann irgendwie 440 Watt fahren, sondern da reichen auch 420, weil der Trainingsplan beinhaltet ja nicht nur diese eine Einheit, sondern du sollst ja vielleicht am nächsten Morgen dann wieder auf die Rolle gehen und irgendwie eine Fat-Max-Einheit fahren oder du gehst am nächsten Morgen ins Schwimmbad und hast eine Schwimmeinheit. Und wenn ich dann halt die VO2-Max-Einheit durchziehe, dann fängt es ja schon damit an, dass ich so platt bin, dass die Schlafqualität darunter leidet und ich am nächsten Morgen nicht mehr so gut trainieren kann. Es geht erstmal immer nur darum, dass du den Reiz, den du setzen willst, setzt. Und den setzt du an dem Tag dann vielleicht nur mit 440 Watt und nicht mit 460 Watt. So, und das nächste ist, dass wenn du halt diese Mentalität hast, dass du sagst, okay, nee, ich ziehe das jetzt aber durch, im schlimmsten Fall den dritten Durchgang abbrechen musst und dann die Einheit aufhörst, und das genau dazu führt, dass dann am Tag X, wenn es nicht läuft, du wieder in diese Spirale kommst und sagst, oh nee, jetzt läuft's nicht, eigentlich lasse ich mich jetzt gehen. Wohingegen, wenn du halt weißt, okay, ich reduziere jetzt den zweiten Block und fahre dann den zweiten und dritten Block mit Reduktion, fahre dann vielleicht keine 460 Watt, sondern fahre nur 440 Watt, gehe danach aber zufrieden ins Bett, stehe am nächsten Morgen zufrieden auf und zieh dann die Einheit, die geplant ist, 1:1 durch. Entweder das Schwimmen oder halt die Fat-Max-Einheit. Dann weißt du, ey krass, ich habe vielleicht ein bisschen weniger liegen lassen gestern. Minimal bin 5% runtergegangen. Was sind das schon, 30 Watt oder 20 Watt oder was auch immer. Aber ich ziehe die Woche so durch wie geplant. Und dann bist du genau bei diesem Punkt, wie es im Ironman mal vielleicht nicht so gut läuft, weil du gerade irgendwie auf gut deutschen Furz quer sitzen hast. Aber 10 Minuten später ist der draußen und dann fährst du wieder die Wattleistung, die du fahren willst. Also das ist so das, wo es eigentlich schon anfängt und wo halt einfach die Top-Athleten, die natürlich permanent, und dessen muss man sich halt einfach auch bewusst sein, wenn ich an die Weltspitze will, und das sieht man ja bei einer Lucy Charles, die irgendwie vom Schwimmen kommt und wo natürlich das Bänder- und Sehnengerüst nicht so gut ist wie bei jemandem, der von klein auf schon irgendwelche Sportarten gemacht hat, wo er halt zu Fuß unterwegs war. Also die Schwimmer haben halt öfter mal Probleme mit dem Bändersehnenapparat. Dann ist es ganz klar, dass man beim Laufen bei ihr extrem aufpassen muss. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen sie vermutlich dann öfter mal Ermüdungsbrüche hat, sei es in der Hüfte oder dann jetzt mal im Fuß. Wobei das vielleicht auch eine Fraktur war, die sie sich in Kraichgott zugezogen hat beim ins Wasser reinlaufen. Aber als Schwimmer muss man halt einfach aufpassen, was den Load anbelangt. Und der Weg zur Weltspitze, das ist halt immer so ein Riesenritt auf der Rasierklinge. Und je besser der Athlet wird, desto mehr Risiko muss der Athlet bereit sein, einzugehen. Und natürlich auch der Trainer, der muss dann auch. Und das ist ja auch cool. Lucy Charles hat ganz klar gesagt, nach der Verletzung hat sie gesagt, Dan, ich will so viel trainieren, dass ich dieses Rennen gewinnen kann. Und wenn mein Körper vorher auseinanderbricht, dann schaffe ich es halt nicht, an der Startlinie zu stehen. Und das sagt ja auch schon alles. Das war ja letztendlich auch ein bisschen das, was Frodo gesagt hat. Der gesagt hat, nee, Dan, wir trainieren hier nicht dieses Jahr, um einfach nur in Nizza noch mal ein Farewell-Rennen zu machen, sondern wir trainieren so, dass ich das Rennen gewinnen kann. Ob es dann klappt, hat man bei Frodo gesehen. Das sei dahingestellt. Das ist ja das Faszinierende an dem Sport. Aber der Profisport ist halt ein absoluter Ritt auf der Rasierklinge. Und da kann es dann halt auch, wenn ich wirklich nach den Sternen greife, halt mal dazu führen, dass ich halt drübers Ziel hinausschieße. Mein Lieblingszitat vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Das trifft halt auch in der Vorbereitung zu. Aber dessen muss man sich halt immer bewusst sein. Aber der Schlüssel letztendlich ist es immer, das Training nicht nur auf die Einheit zu fokussieren, sondern immer den ganzen Block. Und wenn es dann halt in der Einheit nicht funktioniert, beim Schwimmen, keine Ahnung, du schwimmst 30 mal 100 und willst die in 1,12 schwimmen und bist dann bei der 20. Wiederholung bei 1,13, 1,14, 1,15 und nachher bei 1,16, schwimmst du ja auch durch. Dann würdest du ja nie auf die Idee kommen zu sagen, boah Gott, ich gehe jetzt raus aus dem Becken, weil du das von klein auf gelernt hast.
Ja, das ist krass bei mir. Im Schwimmen wird mir das nie passieren. Und ich schwimme dann auch, wenn ich total platt bin, halt auch noch irgendwie dann 3x400 locker Arme hinten drauf oder so. Und die bade ich dann halt einfach weg. Aber beim Laufen, beim Radfahren, wo ich halt ständig immer diese Uhr habe mit der Live-Pace, mit der Kilometer-Pace, mit der Wattzahl, Herzfrequenz, Kilometer, Geschwindigkeit, da bin ich schon anfällig für so Daten. Und was du eben gesagt hast, so, ich müsste es eigentlich wissen, ja, ich habe es aber, glaube ich, trotzdem nicht immer gut hinbekommen, das umzusetzen. Wo ich es am besten hinbekommen habe, das umzusetzen, und wo ich, glaube ich, auch die größten Sprünge gemacht habe, ist im Winter, wenn ich gerade beim Rad auf der Rolle trainiere. Weil ich da die Daten reingespielt bekomme automatisch und ich fahre die einfach ab. Und wenn ich halt merke, boah, hier heiß und oh, Puls und so geht hoch, dann drücke ich halt zwei Tasten, habe runterreguliert und dann ist auch der ganze Block runterreguliert. Und dann ist aber draußen, fahre ich halt und hinten falle ich vielleicht ein bisschen ab und dann merke ich schon, oh, es wird hart. Dann mache ich aber eine Pause und denke, ja, aber den nächsten ziehe ich jetzt wieder so durch. Und dann fahre ich halt wieder so hart an oder ein bisschen zu hart an, weil es halt einfach nicht so gut oder automatisch reguliert wird wie auf der Rolle. Und für mich ist so dieses, ja, was ja auch Lucy gesagt hat, ne? Das, also fast Laufband, fast alles Indoor, klar, das ist noch super für Heat Prep, aber das, ich finde das ganz interessant, irgendwie Magnus Ditlev, diesen Riesensprung hat der gemacht nach einer Verletzung, wo der auch ein Jahr oder anderthalb Jahre nur auf der Rolle saß und im Keller auf der Rolle gefahren ist und wo du halt irgendwie, wenn du das überträgst zu dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja so, dass das Training einfach auf dieser Rolle und mit diesen Einheiten so, so viel besser steuerbar ist, dass du halt wirklich die Bereiche, die du treffen sollst, auch triffst und auch auswerten kannst als draußen und viel einfacher, zeigt halt auch, dass das einfach super gut funktioniert. Genauso ein anderer Athlet, der das ja auch immer macht, ist Peter Hemerick. Also der fährt ja auch 5-6 Stunden Einheiten. Der hat ja extra sich so ein kleines Tiny House im Garten gestellt als Pain Cave und der fährt seine Long Rides und so fährt er auch auf der Rolle, der Typ. Und das ist ja auch so. Es ist hart und es macht vielleicht auch mental noch hart und vielleicht ist das auch noch so ein Pluspunkt irgendwo, aber das ist auch eine Sache, die ich definitiv nicht immer gut hinbekommen habe im letzten Jahr, wo wir halt viel trainiert haben und ja, wäre mal interessant, das so ein bisschen genauer noch auszuwerten zu, also was bin ich gefahren, was sollte ich fahren und so, vielleicht gucke ich da nochmal rein, dass man sich das genauer anschaut, weil ich finde das ein super spannendes Thema und ich glaube, das betrifft mehr, als man denkt, sondern dass halt die meisten irgendwie ja doch ambitionierte Ziele haben, gerade so im Triathlon und irgendwas schaffen wollen, eine geile Zeit, eine Bestzeit, eine Qualifikation für Championship, für 73 WM, für Hawaii, was auch immer, für Nizza, dass das, ja, man schon schnell übermotiviert mal in einzelnen Einheiten ist, übers Ziel hinaus schießt irgendwie und ja, also ich bin da definitiv anfällig und finde halt diesen Gedanken zu überlegen, man nimmt die Sachen raus und trainiert wirklich irgendwie nicht jetzt ganz back to the roots, aber so viel über Herzfrequenzkontrolle und schaut halt nur irgendwie nach jedem Intervall mal, was bin ich denn für was gefahren?
Aber nicht während des Intervalls. Der Schlüssel ist ja auch, nein, der Schlüssel ist ja aber auch, möglichst viele Metriken halt oder Leistung und zumindest Puls im Blick zu haben. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste, weil das sind halt so die beiden, die halt das Feedback geben. Und wenn ich halt merke, okay, mein Puls geht halt einfach unter die Decke, dann fahre ich halt einfach die Intervalle oder laufe die Intervalle weniger hart, als es geplant ist. Genauso wie ich halt auch mal die Schraube in die andere Richtung drehen kann. Das kann auch sein, dass ich No Chain Day habe, wie Helen Wills sagen würde. Und ich sehe, dass ich halt die Wattleistung easy fahre, mein Puls total kontrolliert war. Und dann sage ich halt, ey, ich packe jetzt einfach mal 20 Watt mehr drauf. Das gibt's ja auch. Und dann siehst du, dass mit diesen 20 Watt mehr auf einmal der Puls in die Bereiche geht, die du eigentlich erreichen willst. Und dann hast du womöglich einen Prozess gehabt. Also du musst dich ja auch nicht immer nur bremsen, sondern kannst ja auch mal ein bisschen drüber gehen. Das kann ja auch der Fall sein. Also das ist ja eigentlich das, wie Training funktioniert. Und da muss man halt auch sagen, dass du natürlich auch zu früh im Grunde genommen aufgehört hast. Das ist ja das, was ich auch immer zu dir gesagt habe, dass letztendlich das Learning, was du jetzt aus diesen 9 Monaten, du hast im August, September angefangen, hast im Juni aufgehört, das Learning konnte ja nicht stattfinden, weil du halt diesen Weg eigentlich nur einmal gegangen ist. Und das ist das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, was ich auch den Athleten, die neu bei uns anfangen, immer sage, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du so 3 Jahre brauchst, bis du quasi auf die Methodik, die der jeweilige Trainer anwendet oder wir halt anwenden, dass das so Früchte trägt. Also dass du nach 3 Jahren eigentlich sagen kannst, so jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Das geht dann immer noch weiter, logischerweise, wenn es richtig gemacht wird, wenn beide bereit sind, irgendwie noch den nächsten Schritt zu gehen, also Athlet, Athletin und Trainer. Aber so nach 3 Jahren hast du eigentlich das erste Mal so, dass du so diese Früchte ernten kannst. Und interessanterweise hat das jetzt auch Dan gesagt, dass sowohl Frodo im 3. Jahr der Zusammenarbeit oder im 3. Jahr, wo sie gesagt haben, wir gehen auf die Langdistanz, das war bei den beiden ja parallel, Hawaii gewonnen hat, Anne ganz genauso und Lucy Charles jetzt auch. Und ich weiß nicht, ob du die Doku mittlerweile gesehen hast.
Absolute Empfehlung.
Sam Laidlaw ist ja wirklich so dieses, wo er nachher die Box rausholt, das ist ja fast schon so ein bisschen unheimlich, wo du echt sagen
musst,
das kann ja eigentlich fast gar nicht sein, wo er gesagt hat, so ich will...
nicht spoilern. Kannst du ein bisschen okay, erzählen, gut. Aber guckt euch das an, das ist so...
Aber das ist ja schon wirklich
Wahnsinn.
Unheimlich. So,
das ist unheimlich.
Training, das ist halt einfach sehr, sehr wichtig, weil du gesagt hast, sehr viele Athleten haben ambitionierte Ziele und finde ich auch gut, man soll auch ruhig ein bisschen nach den Sternen greifen, also warum soll man sich keine Ziele setzen, die das Umfeld vielleicht als zu hoch betrachtet, wenn sie dann doch irgendwie realistisch sind, aber das muss ja jeder für sich selber definieren, aber man muss sich halt einfach Zeit lassen und das ist ja das Coole am Ausdauersport, das finde ich so auch diesen Claim von Scott war das, glaube ich, no shortcuts, das trifft halt dermaßen im Ausdauersport zu, weil du musst einfach Ausdauer haben, deswegen heißt der Sport halt einfach Ausdauersport und du wirst nicht innerhalb eines Jahres Bäume ausreißen, das was jetzt, du jetzt innerhalb eines jetzt, Jahres
sagst es,
gerissen
du
hast.
Du sagst es, deswegen mache ich doch weiter.
Ja, das war natürlich auch ein bisschen, weil du einfach Bock hast auf den Sport und weil du auch, wir haben zu viel über diesen Lifestyle geredet, dir fehlt das Superman-Kostüm.
Mir fehlt das Superman-Kostüm und also es ist ja schon so, ich habe mich jetzt natürlich auch wieder mehr damit beschäftigt, so was habe ich im letzten Jahr trainiert und dann hörst du so Interviews mit Dan und so bei so einem Livestream nochmal mit ganz anderen Augen irgendwie, wie, wenn du weißt, okay, ich trainiere jetzt auch nochmal, nicht mehr so viel, aber ich habe irgendwie auch mal Bock da auf die Insel zu fahren, mich zu qualifizieren. Also für die, die YouTube nicht gucken und wir haben ja im letzten Podcast hier philosophiert, muss man das vielleicht noch mal kurz sagen. Ich werde nächstes Jahr nochmal einen Ironman machen, welcher ist noch nicht klar und mich versuchen. Das kann auch großartig scheitern, für Hawaii zu qualifizieren, aber natürlich als Age-Grouper und mit den Trainingsplänen bei uns aus dem Pushing Limits Club. Und da müssen wir auch nochmal durchgehen. Ich habe schon einen Rüffel bekommen vom Coach, weil ich schon wieder Fehler gemacht habe. Da können wir sofort nochmal drauf eingehen. Aber checkt das neueste Projekt Hawaii YouTube-Video auf dem Pushing Limits Kanal. Dann wisst ihr alles über alles Bescheid und habt alle Insights. Und das nur kurz zur Erklärung hier zu meinem, ich mache ja weiter. Und irgendwie trainiere ich auch mit dir weiter, Nils. Weil,
weil
die Pläne, des Konzeptes von dir und außerdem habe ich ja hier jede Woche eine Therapiesitzung.
Ja, aber das können wir nicht machen, dann haben wir bald keine Hörer mehr. Das ist irgendwie nix Kummerkasten. Nee, bevor wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil für mich ist das natürlich auch wirklich sehr interessant, weil, das habe ich ja schon immer gesagt, es für mich wirklich schwierig war, so ein Jahr durchzuplanen, weil ich halt echt gemerkt habe, wie individuell ich dann letztendlich doch arbeite und wie sehr ich auf das Geleistete des Athleten gucke, um dann halt die Folgewoche zu planen. Und das war halt einfach für mich echt eine Herausforderung, so dreimal 12-Wochen-Blöcke zu planen, weil du natürlich überhaupt nicht weißt, wie funktioniert das Ganze. Ich weiß, wie es so bei unseren Athleten funktioniert und dass es funktioniert. Und wir haben jetzt auch aus dem ersten Jahr unheimlich viel positives Feedback bekommen, sehr, sehr viele Bestzeiten. Das Wichtigste für mich immer, dass das Training Spaß macht, dass die Athleten gesund durchkommen. Denn natürlich ist es teilweise gerade so bei den Profiplänen auch, ja, schon auch so ein bisschen on the edge, was es aber halt auch sein muss. Deswegen heißen sie auch Profipläne. Also da gehe ich natürlich davon aus und da können wir dann nachher nochmal einen kleinen Rüffel in deine Richtung verteilen, dass man nicht monatelang keinen Sport macht und dann in Woche 7 des Profiplans einsteigt.
Hat ja einen Grund.
Dann wundert, dass die Wade so, vor allem wenn man dann halt 10 Kilo schwerer ist als noch vor einem halben Jahr.
Ach, hör doch auf.
Da kann ich aber gleich auch noch eine nette Anekdote von meinem Lauftraining am Dienstag erzählen. Nein, aber für mich ist es halt total positiv, natürlich auch dann von dir so ein direktes Feedback zu bekommen, gerade auch im Vergleich zu dem Project, wo wir ja wirklich sehr eng zusammengearbeitet haben und wir einfach, ja, ich einfach sehen konnte, was du absolviert hast, was jetzt ja nicht der Fall ist, was aber vielleicht nochmal ganz interessant wäre, aber ich natürlich dann von dir höre, boah, das ist jetzt schon irgendwie ein krasser Sprung oder das war jetzt vielleicht doch so ein bisschen viel, dass man da halt doch so ein bisschen näheres Feedback bekommt, um halt einfach die Pläne noch besser zu machen. Letztendlich zählt das, was am Ende bei rauskommt und das war bisher wirklich sehr, sehr positiv, was wir gehört haben. Aber für mich ist das schon cool, von jemandem, der nach den Plänen trainiert, dann auch wirklich so ein 1-1-Feedback zu bekommen. Also das ist schon wirklich gut. Um aber das Thema nochmal abzuschließen, weil das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass halt einfach die Leute, die in diesen Sport neu kommen und die dann halt, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen nach den Sternen greifen und klar, jetzt gerade irgendwie nach Hawaii oder dem Nizza-Rennen diesen Traum träumen, sich mal für die WM zu qualifizieren und da dann vielleicht auch am Start zu sein. Der Traum darf geträumt werden. Ich glaube ja, dass wirklich viel mehr in den meisten steckt, als sie sich selber zutrauen. Aber es geht halt nicht innerhalb von 1-2 Jahren. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir wirklich auch kategorisch nicht machen. Also wir haben sehr viele Anfragen von irgendwelchen Athleten, die sagen, hey, hier, ich bin neu im Sport und möchte dieses Jahr Ironman machen. Na, was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe eigentlich seit dem Studium gar nichts mehr gemacht und habe jetzt 10 Jahre lang nur gearbeitet, wo wir dann wirklich ganz klar sagen, okay, entweder wir bereiten dich jetzt 3 Jahre drauf vor oder du machst es nicht mit uns. Und wenn sie dann halt sagen, nee, ich möchte es aber jetzt im nächsten Jahr, dann sind wir halt nicht die richtigen Trainer dafür, weil es halt einfach Zeit kostet. So, und ich finde halt, dass der Sport, und das sieht man eigentlich immer wieder und sieht man auch jetzt letztendlich ein klein bisschen auch an dir, weil das tatsächlich aus meiner Sicht die Hauptmotivation ist bei dir, auch wenn viele jetzt sagen, ah hier, nee, der will doch nur die Pläne verkaufen oder irgendeiner hat gesagt, ja, du bist ja eh Profi und Kommerz und verdienst ja damit dann deine Kohle, du bist ja kein echter Amateur. Also wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass auch in dem Project du zwar schon irgendwie ein paar mehr Stunden realisiert hast als der ambitionierte Amateurathlet. Wobei selbst bei den Amateurathleten gibt es sehr, sehr, sehr viele, die mehr trainieren als du. Das muss man halt auch sagen. Und du hast es letztendlich über einen Zeitraum vom halben Jahr richtig gemacht. So, und auch da konntest du ja gar nicht so viel. Also du hast keine, ich weiß gar nicht, du kannst einfach nochmal gucken, wie viel 30-Stunden-Wochen du überhaupt hattest. Wahrscheinlich sind das 2, 3 oder 4 in der ganzen Vorbereitung.
Trainingslager.
Und das ist das, was die Profis mehr oder weniger jede Woche trainieren. Und wahrscheinlich selbst die Wochen, die 25 Stunden waren, kannst du an 2 Händen abzählen, weil es einfach nicht funktioniert hat bei dir, weil du halt einfach auseinandergeflogen wärst, wenn wir das so gemacht hätten, weil du halt einfach nicht die Basis hattest. Also da muss man mal ganz klar den Wind aus den Segeln nehmen, zu sagen, dass Nick irgendwie mit irgendwelchen Profis vergleichbar war. Das ist absolut lächerlich. Und ich meine, du hast es ja selber auch gesagt, du hast auch nicht die Birne für einen Profisport. Du bist halt einfach zu weich und kriegst es halt einfach nicht hin, dich auf den Punkt zu fokussieren. Also du bist halt einfach, ja, wie du es auch schon gesagt hast, du bist halt ein Passion-Athlet, du hast halt, deine Hauptmotivation ist die Freude an dem Sport. Ja. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass der Sport halt einfach wirklich so cool ist, weil man den halt einfach komplett ins höhere Alter betreiben kann. Und das merke ich jetzt ja selber auch. Ich meine, ich werde halt nächste Woche 50, auch wenn ich es nicht glauben kann, aber so ist es. Und ich brenne ja auch immer noch für den Sport. Also und ich brenne jetzt nicht nur als Trainer für den Sport, sondern ich liebe es auch, mich noch zu bewegen und denke auch jedes Mal wieder, boah, es wäre so cool, nochmal dieses Superman-Kostüm zu tragen. Und sobald ich dann irgendwie 3-4 Mal hintereinander wieder gelaufen bin, denke ich, oh, irgendwie flutscht das hier gerade ganz gut. Und dann geht das Kopfkino wieder los, dass man auch nochmal Bock hätte, irgendwo da am Start zu stehen. Ich weiß halt, was das bedeutet und wie hart das ist und dass ich das auch sehr wahrscheinlich gar nicht mehr hinbekommen, auch vom zeitlichen Aufwand her, wobei das immer eine Frage der Priorisierung ist, weil 1-2 Stunden am Tag findet man eigentlich immer und wenn man halt früh aufsteht, dann macht man das Ganze. Aber der Punkt ist, dass dieser Sport halt einfach so schön ist, dass man ihn einfach immer machen kann. Und das, finde ich, sollte eigentlich das Ziel sein, dass man Athleten betreut, die im besten Fall ja nie mehr mit diesem Sport aufhören. Und das ist halt auch irgendwie so das Coole, dass auch Athleten, die dann mal aufgehört haben, bei mir zu trainieren, was wirklich sehr, sehr selten der Fall ist, aber dass die immer dabei bleiben. Also ich sehe das so, ob das jetzt ein Tobi ist, der, glaube ich, 19 auf Hawaii war, der jetzt auch wieder in Berlin einen super Marathon gelaufen ist, irgendwie aus der kalten Hose unter 3 Stunden, oder ein Berliner, der auch auf Hawaii am Start war, 4-5 Jahre lang nichts gemacht hat, jetzt spannenderweise Pendant zu dir auch Papa geworden ist und jetzt auch sagt, oh, irgendwie nochmal so rot zu machen oder Hawaii zu machen. Der Sport ist halt einfach echt cool, wenn man keinen Bock hat zu schwimmen, so wie ich, dann geht man halt 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang nicht mehr ins Wasser, aber man fährt noch Rad oder läuft. Und wenn man dann halt irgendwie mal wieder Wade hat, dann kann man vielleicht, ja, für 3-4 Wochen nicht laufen, aber dann geht man halt einfach mehr Radfahren und geht dann halt 3-4 Mal pro Woche aufs Rad und so. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, dass man Athleten betreut, die halt einfach Bock haben auf diesen Sport, die vielleicht dann irgendwann auch mal keinen Bock mehr haben, nach Plan zu trainieren, aber die dann trotzdem noch den Sport weitermachen. Aber so diese Bucketlist-Typen oder Mädels, die halt sagen, so, ich will jetzt hier einmal den Ironman Frankfurt machen, damit ich hier bei meiner Unternehmensberatung mir auf die Brust klopfen kann und sagen kann, Chaka, ich habe hier den Ironman gemacht. Und
dann aber nur mit Tattoo kannst du dir auf die Brust klopfen.
Ja, genau. Und dann 12 Stunden 30 oder 13 Stunden oder 14 Stunden mit meinem Spaziergang. Das ist halt, das kann man auch machen, das ist auch völlig okay, das will ich auch nicht verdammen. Aber das ist halt nicht so meine Einstellung von diesem Sport, sondern halt dieses Leidenschaftsgetriebene und einfach Bock haben am Prozess. Und das ist ja letztendlich auch das, was ich halt bei so einer Anne unfassbar faszinierend finde, die halt jetzt auch schon 40 ist. Und die aber halt einfach Bock hat, besser zu werden. Und ich meine, die ist halt auch schon, ich weiß gar nicht, seit welchem olympischen Zyklus dabei. Ich glaube, seit Athen, glaube ich, oder? Ist es Athen oder Rio de Janeiro? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja, aber das, und trotzdem hat sie Bock. Und trotzdem ist sie, ich meine, jeder, der sie gesehen hat, wie cool sie geblieben ist, als die Gruppe von Laura ihr dann weggefahren ist.
Wahnsinn.
Also absolut sensationell, einfach voll bei sich geblieben.
Das siehst du halt, wie lange sie den Sport macht, wie erfahren sie ist und wie viel Erfahrung sie genau hat. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich dadurch wenig Athletinnen und Athleten, die so ein gutes Körpergefühl haben. Die weiß genau, das ist zu hart für mich, ich will hier noch schnell rennen. Ich mache jetzt ab jetzt mein Rennen. Und das so zu entscheiden ist für mich, weil haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen, für mich das Schwierigste. Die Frage ist halt auch so, ich sage dann immer, ja, ich kann das nicht oder das ist das Schwierigste und du hast auch gesagt, ja, wir haben ja festgestellt, du hast die Birne nicht dafür. Da habe ich mir jetzt gerade auch nochmal die Frage gestellt wieder, ja, es ist korrekt, ich habe jetzt gerade die Birne nicht, aber hätte ich langsamer, wie du es gerade beschrieben, aufgebaut, also hätte ich jetzt nicht gesagt, jetzt ist von absolut Hobbysport Profisport ein Jahr lang. Ich ziehe jetzt ein Jahr durch, weil, also was ich gemacht habe, ist ja genau das, was du gesagt hast, was du eigentlich nicht machst oder gerne machst, dieses Bucket-Ding so. Jetzt mache ich mal ein Jahr, trainiere ich wie ein Profi, ja, alles, was ich kann. Anders, ja. Nur theoretisch mal,
ja,
kurz.
Du hast ja eine Basis gehabt.
Ja, natürlich habe ich eine Basis
gehabt. Du hast ja auch schon Ironman gemacht und du kommst vom Schwimmen, du kommst vom Leistungssport. Das ist das.
Ich habe mein ganzes Leben Leistungssport gemacht. Ich identifiziere mich auch über den Sport. So, ne? Also
das meine ich damit, genau.
Ja, also ich bin immer Leistungssportler gewesen und absolut. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann gar nichts gemacht habe oder sonst was. Aber sagen wir jetzt, um es zu verdeutlichen, sagen wir, ich kam halt von 5 oder sagen wir, ich komme von 4 bis mal vielleicht, wenn es eine gute Woche war, 10 Stunden Sport. Und bin dann halt auf 18 bis 22 Stunden, 24 Stunden Sport gegangen. Was ja schon einfach in einem Jahr eine Verdopplung ist. Plus,
absolut, na klar.
Plus eine Verdopplung der Stunden. Plus, wenn ich vorher Sport gemacht habe, habe ich halt einmal im Monat eine harte Session gemacht, weil ich irgendwie bei irgendwem mittrainiert hat, der halt gerade Intervalle drauf hatte. Aber sonst bin ich halt durch die Gegend gejoggt, durch die Gegend gerollt und geschwommen bin ich halt auch sehr selten. Und das kommt ja auch noch dazu, was man nicht vergessen darf. Und die Frage, die ich mir dann gerade gestellt habe, ist ja auch so ein Thema, dieses Mindset, dass du das durchziehen kannst und Woche für Woche und dich darauf fokussieren kannst und die Priorität wirklich darauf zu legen, ist ja auch ein Prozess. Und hätte ich jetzt gesagt, okay, ich sage jetzt, ich will mal wissen, was mein Körper wirklich kann, hätte ich wahrscheinlich genau das machen müssen, sagen, ey Nils, ich habe die Idee, ne, wenn wir uns hingesetzt hätten, hättest du mir wahrscheinlich gesagt, genau das, ja, wir brauchen dafür 3 Jahre und wir fangen halt mit, jetzt hast du 4 bis 8 Stunden trainiert und dann gehen wir auf 7 bis 12 und dann gehen wir auf 12 bis 18 und dann gehen wir hoch auf das, was wir gemacht haben. Und dann hast du auch eine ganz andere Basis und dann ist dein Kopf, glaube ich, auch ein ganz anderer, weil ja auch diese Steigerung da war und das wieder Normalität wird, halt dieses 2-mal die Woche Intervalle machen. Das war ja irgendwie am Ende, das war am Anfang, weil ich Hype war, hatte ich auch voll Bock drauf, aber am Ende des Projects war ja genau das bei mir auch ein Ding, dass es gar nicht groß ein körperliches Problem war, sondern eher das Mentale war. Dieses so, oh, heute schon wieder hart, oh, heute schon wieder Race Pace, oh,
ja, ja. Das war ja auch so ein Learning, was wir relativ schnell hatten. Also ich glaube, das Volumen, ehrlich gesagt, das war gar nicht das Problem. Also das hättest du jetzt auch, natürlich hättest du es nicht geschafft, wenn du jetzt einen normalen Job gehabt hättest.
Ja.
Da brauchen wir ja nicht drum herum zu reden. Also so diese Spitzen, also ich finde immer so, wenn du jetzt wirklich extrem disziplinierter Altersklassenathlet bist, wo die Familie voll den Support bringt und das vom Job her wirklich hinbekommst, also du dich so disziplinieren kannst, dass du im besten Fall 2 Einheiten pro Tag hinbekommst, morgens vielleicht eine Einheit von 1 Stunde und dann nach Feierabend vielleicht so ein 2-Stunden-Slot oder du machst ein bisschen früher Feierabend und hast dann die Möglichkeit, 2,5 Stunden Rad zu fahren und danach vielleicht noch einen 40-Minuten Koppellauf zu machen oder sowas. Und am Wochenende opferst du dann beide Tage fürs Training und zum Regenerieren, dann schaffst du es als Amateurathlet schon so 20 Stunden zu trainieren. Nicht jetzt immer, aber so, ich sag einfach mal so zwischen 16 und 20 Stunden. Das ist ja das, was die Top-Mädels und Jungs bei uns auch trainieren. Eher 16 als 20, aber dann nachher im Sommer schon 20 Stunden, auch mal 22 Stunden. Und damit kannst du halt einfach richtig gut sein. Und wenn du das gemacht hättest, genau der Unterschied wäre die Intensität gewesen. Und das haben wir auch gemerkt, dass wir einen Zeitpunkt hatten, so im April, wo wir versucht haben, halt pro Disziplin 2 intensive Einheiten zu machen und wo wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Du kannst 1 intensive Radeinheit, 1 intensive Laufeinheit, 2 intensive Schwimmeinheit. Das ist kein Problem. Aber sobald dann irgendwie noch 1 intensive Radeinheit oder Laufeinheit dazukommt, dann bricht das System halt bei dir zusammen. So, und da wären wir dann wahrscheinlich im 2. oder 3. Jahr hingekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, bei den Möglichkeiten, die du hattest, ich meine, was hast du jetzt gemacht? 8,49, glaube ich.
8,46.
Mit 8,46, mit einem wirklich extrem zähen Marathon. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir safe 2 Jahre später, deutlich unter 8,30 gemacht hätten. Also jetzt keine 8,15 oder so, aber eine 8,25 oder so. Ich meine, was bist du gerannt? Eine 3,20 oder so?
Langsamer, glaube ich sogar. 3,22, 3,21.
Ja, guck mal, und ein 3-Stunden-Marathon, das kriegst du auch hin. Da musst du kein Wunderläufer für sein. Das ist einfach nur, das sind nur in Anführungsstrichen 4,15, jetzt wenn viele sagen, oh wow. Aber das ist ja für einen Typen, der sein Leben lang Sport gemacht hat und der, ich meine, das muss man halt auch sagen, du bist als 10. vom Rad gestiegen. Du bist super geschwommen, hast dabei noch gewunken, Basti und mir, als wir am Kanal gegangen sind. Konntest halt in der Spitzengruppe mitcruisen. Am Anfang musstest du Gas geben. Das gleiche beim Radfahren. Und auch beim Radfahren, da hättest du ja auch noch mal in den 2 Jahren einfach nur über eine Kilometersteigerung und eben über diese 2. intensive Einheit hättest du ja auch noch mehr rausholen können. Das, was nicht bedeutet hätte, dass du hättest schneller fahren müssen, du bist ja schon schnell gefahren, aber dass du halt entspannter vom Rad steigst und halt noch vollere Speicher hast. So, und das hätte immer noch nicht gereicht, um Profi zu sein. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, weil mit 8,25 brauchst du nicht im Profifeld zu starten.
Nee.
Aber das wäre für einen Amateurathleten, das wäre für jeden Amateurathleten schon eine verdammt gute Leistung gewesen. Aber das hätte halt 3 Jahre lang bedeutet, so zu trainieren, wie du es halt gemacht hast. Und genau was du gesagt hast, der Unterschied wird im Kopf gemacht. Und da muss man sagen, hast du relativ schnell gemerkt, ich bin halt einfach nicht dafür geboren, Profisportler zu sein. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, das Training zu absolvieren, das ist bei den Profisportlern das Einfachste. Das Ganze drumherum, sich um die Ernährung zu kümmern, sich um die Physios zu kümmern, sich ums Krafttraining zu kümmern, sich um Social Media zu kümmern, um die Sponsoren zu kümmern. Das ist das letztendlich, was halt wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte in der heutigen Zeit, das Niveau ist so hoch geworden. Ich könnte es schon aufgrund meiner Schwimmschwäche nicht mehr. Also ich komme ja jedes Mal, bei jedem Profirennen würde ich als Letzter aus dem Wasser rauskommen und hätte überhaupt keine Möglichkeit, mir das Loch zuzufahren. Also vielleicht würde ich es irgendwie mittlerweile mit einer anderen Birne schaffen, im Wasser doch schneller zu werden. Aber ich habe es ja nicht geschafft. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt einfach auch wirklich eine knallharte Zeit für die Profiathleten, weil der Sport sich halt so dermaßen entwickelt hat. Du hast es gesagt, also im Grunde genommen, wenn du perfekt trainieren willst, Anne macht's auch. Da war eine Einstellung, da ist sie auf Lanzarote auf dem Balkon ihrer Viviendas da im Club La Santa, zumindest ist sie in den Guten untergebracht und fährt auf der Rolle 4,5 Stunden, weil sie halt einfach sich perfekt verpflegen kann, weil sie nicht anhalten muss und weil es halt auch hart ist von der Birne. Im Rennen ist sie auch alleine. So, und das ist aber auch, das wäre mir persönlich auch zu wenig Lifestyle, wenn ich das vergleiche mit unseren Rides früher in Australien oder USA. Hier in Deutschland war es relativ einsam. Oder auch die Trainingslager, wenn ich dann mal irgendwie mit Lothar und er sich dann alle 100 Kilo oder alle 80 Kilometer ein Lecce-Lecce reingehauen hat und sowas alles, glaubt man nicht, dass Anna Haug nach 80 Kilometern erstmal ein Lecce-Lecce trinkt oder ein Cortado oder irgendeiner, der in der Spitze das macht. Das ist halt einfach mittlerweile auch wirklich knallharte Arbeit geworden. Und im Amateurbereich geht das noch. Da muss man halt sehr talentiert sein, muss sehr gut trainieren, muss bereit sein, irgendwie Geld in Fittings auszugeben und ins Material. Aber im Profisport, das ist echt schon alter Schwede. Also das ist ja, ich wüsste nicht, ob ich meinem Sohn dazu raten würde, Profi-Triathlet zu werden. Das ist natürlich ein unfassbar tolles Leben. Aber wenn ich sehe, dass das jetzt bedeutet, irgendwie 10 Wochen im Jahr in Granada auf dem Laufband oder Granada im Laufband oder auf dem Smart-Trainer zu trainieren, beim Schwimmen keine Luft zu bekommen und die anderen 40 Wochen, ja, sind auch nicht viel besser, weiß ich nicht. Das ist einfach schon wirklich, wirklich knackig. Und dessen müssen sich halt auch die Profiathleten bewusst sein. Also das ist, da finde ich so diesen Kurzdistanz-Zirkus, das ist schon nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Also nicht, dass die jetzt weniger hart trainieren, auf gar keinen Fall. Aber die racen halt irgendwie alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen. Die sind dann irgendwie in ihrer Truppe unterwegs. Also das hat noch ein bisschen mehr mit diesem Spirit zu tun. Vielleicht ist es auch nur gefühlt, vielleicht wird es auch nur so wahrgenommen, aber die trainieren dann doch auch großteils immer in der Gruppe und sind einfach auch schon aufgrund der Wettkämpfe öfter mal in der Welt unterwegs. Das, glaube ich, kommt zu dem Profisport, den ich betrieben habe, noch so ein bisschen näher. Aber was auf der langen Distanz jetzt abgeht, das ist schon ganz schön hart, muss man wirklich sagen. Also 4,5 Stunden auf der Rolle fahren und das einmal pro Woche, damit man die Werte perfekt trifft und sich perfekt verpflegen kann, das muss man erstmal wollen.
Das muss man wollen, dann kommen aber auch die Ergebnisse bei raus, die man jetzt sieht, dass die Frauen, wir haben es ja vorher auch schon mal gesagt, vor Hawaii so in die Leistungsbereiche kommen, die du auch als Mann früher gemacht hast. Klar, mit einem schnelleren Schwimmen.
Also Lucy Charles, ja, hätte in den Jahren, auf denen ich in Hawaii gut war, hätte die das Männerrennen gewonnen. Also da waren auch, muss man auch fairerweise sagen, die Bedingungen sind ja jetzt in den letzten Jahren wirklich immer sehr, sehr leicht geworden. Es ist wieder so, ja, früher war immer alles härter und schwerer. Aber
ich glaube ja auch, dass das nur so eine Legende ist. Mumuku und
ja,
so.
Ja, genau. Das war eigentlich immer Windstill. Das war immer Windstill auf Hawaii. Also es ist wirklich so. Auch die Jahre, wo Ralf Scholz sich während des Interviews an der Leitplanke festhalten musste, damit er nicht weggeweht wird, da war es eigentlich auch windstill. Das
habe ich nie gesehen, so ein Interview.
Ja, das Abgefahrenste war wirklich, wir hatten mal von Harvey runter, hatten wir so krasse Seitenwinde, dass es auf einmal geregnet hat, obwohl es halt einfach, du hast keine einzige Wolke gesehen, aber da hat es halt seitlich vom Vulkan hat es halt geregnet, der wurde halt aber rübergeblasen. Und wir hatten wirklich, also es war einfach Wind, Regen, der von der Seite kam. So starker Wind war da. Das war schon echt abgefahren. Ja, aber die Frauen, das ist klar, ist das eine Entwicklung mit, das hängt ja mit allem zusammen. Ernährung, Aerotesting, Material, aber natürlich auch, dass sie halt einfach unfassbar hart trainieren. Und ich meine, das finde ich schon irgendwie krass, dass eine Lucy Charles alles auf dem Laufband und auf dem Smart-Trainer trainiert hat. Den ganzen Block. Also
das ist unvorstellbar. Also das hört sich ja dann auch so ein bisschen noch so romantisch an und irgendwie, oh ja, geil, das ist das, was du tun musst. Aber ich meine, jeder, der mal eine Stunde auf der Rolle saß ohne Intervalle und einfach nur Lit gefahren ist, jetzt stellt euch das mal 5 vor. Ja, das ist schon eine mentale Monsterleistung. Aber dann bist du auch mental so fit und kannst auch mit einem bisschen Schmerzen in der Wade noch einen Marathon laufen in unter 3 Stunden.
Das meinte Anne auch. Anne meinte auch, wenn man so 4,5 Stunden auf der Rolle sitzt und nach 10 Minuten eigentlich schon keinen Bock mehr hat und dann aber doch die 4,5 Stunden fährt, dann weiß man, zu was der Kopf imstande ist. Hat sie recht. Aber Nicky Boy, die Birne hast du nicht. Die habe ich auch nicht. Die habe ich auch nicht, aber will ich auch nicht.
Nee, die Birne habe ich nicht, die will ich auch nicht haben. Deswegen war ja jetzt auch mein Plan, einfach genau das zu machen, dass ich mir einen Age Group Plan nehme und entsprechend das dann durchziehe. Und du hast ja schon Rüffel gemacht. Also meine Überlegung war ja, es ist noch nicht klar, bei welchem Rennen starte ich. Das heißt, ich habe ja überlegt, okay, wahrscheinlich wird sie ein europäisches irgendwie. Das heißt, irgendwie eine nähere Auswahl ist dann Hamburg, Frankfurt oder Klagenfurt. Und dann habe ich gedacht, ich starte den Plan dann natürlich so, dass der in Hamburg endet.
Macht Sinn.
Ja.
Und dann steige ich mal in Woche 6 ein, wo dann Hügelläufe auf dem Plan stehen. Ich wiege 10 Kilo mehr als vorher.
Ja.
Das Volumen ist auch schon deutlich mehr als in Woche 1.
Also meinst du, ich sollte lieber Baseplan Fortgeschrittenen von Anfang an starten?
Ich glaube schon, dass du switchen kannst. Ich glaube schon, dass du dann den Bildplan auch Profi machen kannst. Aber du kannst definitiv nicht. Ich meine, das muss man ja tatsächlich auch sagen. Du hast ja auch wirklich wenig gemacht.
Ja, gar nichts.
Also es ist ja jetzt nicht so, naja, gar nichts auch nicht. Das ist ja, also du hast nichts gemacht. Du saßt ab und zu mal auf dem Rad mit Johann. Und
eine Stunde so gerollert oder mal 5 Kilometer, also 8 Kilometer gelaufen. Genau. Ja, dieses typische.
Genau.
Ja.
Genau. Ich halte mich fit. Irgendwie 2 bis 3 Mal pro Woche mache ich Sport, was ich halt auch immer gemacht habe. Und dann hat man halt auch ratzfatz irgendwie 10% mehr Gewicht auf den Rippen. Da sind wir zwei, glaube ich, gerade gleich. Und das ist ja das, was ich auch zu dir meinte, was ich vorhin erzählen wollte. Ich bin jetzt auch aufgrund der Erkältung wenig gelaufen, bin dann auch einen Laufschuh gelaufen, der nicht optimal war, der wenig Sprengung hatte, und habe dann am Dienstag das Lauftraining hier gemacht. Habe auch das erste Mal seit 4 Wochen wieder Lauf-ABC gemacht. Was natürlich, weil ich es gelernt habe, ich das immer noch kann, aber ich habe ja trotzdem 4 Wochen vorher halt nahezu wenig Impact gehabt. Und dann bin ich halt eingeschlafen, nachts auf Klo, irgendwann musste ich aufs Klo gehen, bin aufgestanden und hatte halt wirklich so einen stechenden Schmerz in der Ferse, also in der Hacke. Ich konnte gar nicht auftreten. Dann dachte ich, scheiße, Fersensporn. Und einer unserer Athleten, der hat das auch gerade und der macht gerade Pause. Der ist auch beim Marathon ein bisschen langsamer gelaufen, als er wollte, und hat dann am Ende dann doch zugegeben, dass er auch gerade ein bisschen schwerer ist, als es früher immer war. Und dann habe ich halt gegoogelt, Fersensporn. Also natürlich weiß ich, Plantarfaszitis, was man da macht, aber man ist dann ja trotzdem so. Dann saß ich da nachts auf dem Klo und habe gegoogelt, habe erst mal das Telefon geholt.
Also warte, das muss ich jetzt kurz sagen. Also du bist aufgestanden, bist dann aufgetreten, hast gemerkt, oh scheiße, meine Ferse tut weh. Dann hast du dich aufs Klo gesetzt.
Nee, ich konnte nicht auftreten. Ich konnte nicht auftreten.
Aber das war tagsüber nicht so, sondern nur nachts dann ist es dann das erste Mal aufgetreten. Okay. Und dann hast du direkt mit aufs Klo gesetzt und hast gegoogelt, Hacke tut weh. Was ist es? Fersensporn.
Nein, das ist Fersensporn. Ich habe 1 und 1 zusammengezählt. Und das zweite bei Ursachen ist Übergewicht. Und dann musste ich echt lachen. Also ich war irgendwie ein bisschen traurig, musste aber auch lachen und hab dann halt einen Screenshot gemacht und hab das dann dem Kollegen zugeschickt und hab dann die Wurzel des Übels.
Du willst ja nicht sagen, dass jetzt mal 10% mehr als dein Race Weight früher Übergewicht sind.
Nein. Okay, nein, aber was hat, naja, das Problem ist natürlich auch, man läuft dann halt, das ist ja immer das Problem, man läuft dann auch zu schnell, das ist genau, was du zu mir gesagt hast, soll ich jetzt hier echt im 6er Schnitt lang joggen? Dann sag ich, ja, klar, nix, sollst du im 6er Schnitt lang joggen, weil ja, meine Schwelle ist doch gerade 4,15, wo ich gesagt habe, nee, Kollege, du läufst nicht eine Stunde lang in 4,15er Pace durch die Gegend, hast du gesagt, ah nee, wahrscheinlich nicht, also
wahrscheinlich eher 4,30.
Man muss halt auch einfach genau, und dann bist du halt relativ schnell bei 6 Minuten und natürlich fühlt sich das total doof an, und das ist bei mir ja auch, wenn ich laufe ich auch 4,40, 4,45, weil ich es kann, aber nicht, weil es schlau ist. So, und dann ist der Impact natürlich größer, logisch. Vorher bin ich 4er Schnitt mit 62 Kilo gewogen und jetzt laufe ich halt 4,40er Schnitt mit 68, 69 Kilo. Und das ist natürlich ganz, ganz anderer Impact. Und wenn du halt 5,10er Schnitt läufst, dann ist der Impact halt nicht so hoch. Und dann läufst du halt noch irgendwelche flachen Schuhe, die nicht so gut gedämpft sind. Bums, knallt das halt durch. Das ist bei mir primär Verkürzung, weil ich halt auch Mobility-mäßig und Krafttraining überhaupt nichts mache. Aber es war halt einfach dann dieses Übergewicht zu lesen, das war schon krass.
Also super witzig jetzt diese Story, aber da ist ja auch irgendwie für alle, die jetzt zuhören, so ein wirklich wichtiger Takeaway irgendwie drin, ne? Also was keine Ahnung, du hast jetzt lange nichts gemacht, du warst verletzt oder hast lange eine Sportpause gemacht und dann steigst du ein irgendwie. Und ich meine, das kennt ja jeder und das ist auch die häufigste Mail, die wir zu Trainingsplänen bekommen, wenn du deine Schwelle eingibst oder nichts eingibst und die automatisch bestimmt wird durch die ersten Einheiten und dann da auf einmal im Trainingsplan steht, du sollst jetzt halt 6er Schnitt, 6,30 oder manchmal auch 7,30 laufen, wenn du halt irgendwie 5er Schnitt, dann, also du läufst in 10 Kilometer Bestzeit in 5 Minuten oder in 5,30, also in 50 oder 55 Minuten irgendwie so in dem Bereich und dann sind deine lockeren Läufer halt irgendwie 7,45 oder 7,30 und dann kommen die Leute, ja, soll ich wirklich so, das ist ja schnelleres Gehen eigentlich. Ist es mein Bereich, aber da sagst du schon, also sagst du mir ja auch immer, ich will es dann ja auch immer nicht wahrhaben, weil es ja sich dann auch blöd anfühlt, irgendwie so gefühlt im Schneckentempo für sich persönlich, also das ist ja bei jedem individuell unterwegs zu sein, aber klar, macht natürlich absolut Sinn, da, es ist halt so, das ist halt deine körperliche Leistungsfähigkeit gerade und du läufst ja auch mal schneller, wenn Intervalle anstehen oder sowas, aber die lockeren Läufe musst du halt in diesem Tempo laufen, um erstmal wieder eine Basis zu setzen, um sich dann halt nicht irgendwie zu verletzen oder nach der Hälfte der Saison schon so durch zu sein, dass man halt da, wo es drauf ankommt, eben in der dann Build- und vor allen Dingen der Peak-Phase, dass man da nochmal auch einen draufsetzen kann und da dann auch wirklich ja performen kann und Form aufbauen kann und nicht da schon irgendwie komplett durch ist oder dann verletzt ist oder mal raus ist, weil die Achillessehne zwickt ein bisschen und sowas, was halt ja dann halt natürlich, wie du gerade beschrieben hast, schnell kommt, wenn Sportpause war, man ein bisschen schwerer ist und dann aber trotzdem immer mit diesen gewohnten Paces von früher irgendwie erstmal wieder durchstartet. Was sagst du, einfach so als Empfehlung, was ist denn so dieses typische, ja, ich komme jetzt wieder rein, wie lang muss ich sowas dann wirklich durchziehen, bis ich wieder mal 5er Schnitt laufen kann.
Ja, das ist ja das Faszinierende. Das ist dann ja in der Regel, in der Regel ja doch immer dann wesentlich schneller geht, als man denkt. Also klar ist, je höher die Fallhöhe ist, desto schlimmer fühlt sich das Ganze an. Wenn man jetzt auf Hawaii performt hat und irgendwie ein Rennen gemacht hat, womit man richtig, richtig happy ist, dann bleibt man jetzt noch da 1,5 Wochen, dann kommt man zurück, war irgendwie 3 Wochen im Paradies. Wir hatten hier auch einen super Spätsommer. Und dann, also hier ist jetzt richtig Herbst bei uns, ich bin eben im Regen bei 6 Grad gelaufen, also so wie man sich Hamburg im Oktober, November vorstellt. Und wenn du da zurückkommst, dann denkst du natürlich schon, um Gottes Willen, dann musst du erstmal, eine Woche brauchst du erstmal, um wieder aus dem Jetlag rauszukommen und dann hast du vielleicht Bock, das erstmal wieder Sport zu machen. Ich hoffe, dass die Athleten 2, 3, 4 Kilo zugenommen haben in diesen 2, 3 Wochen dann. Vieles natürlich auch Flüssigkeitseinlagerungen, aber das ist ja auch wichtig, dass man sich einfach auch mal so ein bisschen was gönnt und dass auch der Körper wieder ein klein bisschen Substanz hat, weil auf Hawaii sollte man natürlich schon top austrainiert am Start sein. Und wenn man dann hier halt im Regen trainiert, dann braucht man ja auch ein bisschen mehr Substanz. Und natürlich fühlt sich dann das Laufen am Anfang nicht gut an. Und dann macht es auch absolut Sinn, dass man auch im Grundlagentempo 20, 30 Sekunden pro Kilometer langsamer läuft. Aber in der Regel ist es ja so, 3, 4 Wochen Arschbacken zusammenkneifen und einfach nach Plan trainieren, dann sind schon die ersten 1, 2 Kilo wieder weg und dann läuft man eigentlich auch schon wieder 15 Sekunden schneller. So, und dann kommt ja auch das Körpergefühl langsam wieder zurück, dann kommt wieder eine Spannung, dann fängt man in der Regel mit einer Einheit am Tag an, dann ist man vielleicht nach 4 Wochen schon 2, 3 Mal pro Woche bei 2 Einheiten, wenn man dann das gewohnt ist, 2 Einheiten am Tag zu trainieren.
Aber du sprichst ja jetzt schon von wem, der irgendwie auf Hawaii war oder sonst was, sondern mir ging es ja jetzt,
dass man
auch diesen, sofort Nein. diesen Vergleich eben mal setzt.
Unbedingt.
Du hast ja gesagt, nach 2, 3 Wochen wird es schon wieder besser und so, wenn du jetzt aber sagst, ich habe jetzt irgendwie deine Anfrage, ich habe jetzt 5 Jahre keinen Sport gemacht, war vorher irgendwie ein bisschen Handball spielen und habe auch mal, ich war mal 10er gelaufen, jetzt will ich aber Hawaii gewinnen oder mich für Hawaii qualifizieren. So, und das ist ja ein Prozess, wo ich mal mindestens über mehrere Wochen wirklich komplett mal Grundlage setzen muss wieder.
Nein, Monate, beziehungsweise dann ja teilweise sogar Jahre, aber das ist ja das, was ich meinte, wenn man von, die haben ja keine hohe Fallhöhe. Das ist ja, es ist ja eigentlich auch immer ein Vorteil davon, wenn man nicht weiß, wie sich mit Leichtigkeit Laufen anfühlt. Also wenn man, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du diesen Weg gehst und dich dann verletzt und dann richtig lange verletzt bist, also wenn du so eine Form aufgebaut hast und irgendwie das erste Mal merkst, boah, jetzt, ey, ich bin jetzt hier gerade einen Marathon gelaufen, das hätte ich mir nie zugetraut, 3 Stunden 40. und bist im Jahr davor noch über 4 Stunden gelaufen und hast vor 3 Jahren mit dem Sport angefangen und auf einmal läufst du den Marathon in 3:40 oder 3:35 und sagst, es ist ja der Hammer, wie Sport Spaß macht. Und dann verletzt man sich und dann ist man irgendwie für einen Zeitraum von 3, 4, 5 Monaten raus. Dann ist man natürlich auch total gefrustet. Und wenn man dann wieder ansteigt, das ist eigentlich total fies, weil dann muss man wirklich so, boah, mehrere Monate eigentlich wirklich hart arbeiten, um da wieder hinzukommen, wo man war, mit dem Wissen, wie sich das Leichtlaufen anfühlt. Wenn du das nicht kennst, dann ist es ja so ein bisschen so eine Reise ins Unbekannte. Dann wird es eigentlich Woche für Woche für Woche für Woche besser. Und irgendwann nach, keine Ahnung, 30, 40, 50 Wochen, das ist dann halt talentabhängig, das ist konsequenzabhängig, das ist dann auch ein klein bisschen trainingsabhängig. Trainierst du schlau, trainierst du nicht so schlau, machst du Fehler, machst du zu schnelle Sprünge, dann gibt es wieder Rückschritte, dann musst du vielleicht wieder 2, 3 Wochen aussetzen, weil irgendwas wehtut. Aber wenn du schlau trainierst, dann wird es eigentlich Woche für Woche für Woche für Woche besser. Und dann hängt es halt, wie gesagt, ganz stark davon ab, mit welchem Niveau du einsteigst, ob du 1, 2 oder 3 Jahre brauchst, sondern halt wirklich so ein Gefühl zu haben, dass du sagst, boah, jetzt macht mir das Ganze richtig, richtig Spaß. Beim Radfahren geht es in der Regel schneller, weil man beim Radfahren halt einfach, ja, getragen wird. Und Radfahren ist wirklich, was man investiert, kommt in der Regel auch zurück. Ist jetzt nicht ganz untechnisch, aber ist letztendlich auch technisch nicht so anspruchsvoll wie das Laufen. Und beim Schwimmen weißt du selber, das ist so für die meisten, wenn sie es nicht gelernt haben, ja eine absolute Frustsportart, aber auch da wird man besser. Aber beim Laufen ist es eigentlich am meisten spürbarer, weil ja jeder zum Laufen geboren ist. Also die Kinder, wenn du dir Kinder anguckst, die laufen auch alle super gerne und laufen mit einer absoluten Leichtigkeit. Der eine ist motorisch begabter als der andere, aber letztendlich kann jedes Kind gut laufen. So beim Schwimmen ist es halt ein bisschen was anderes. Aber ja, wie gesagt, there are no shortcuts. Das ist eine super, super tolle Sportart. Jeder kann meiner Meinung nach, wenn er gesund ist, vom Herz-Kreislauf-System und vom Bänder- und Sehnenapparat, in 3, 4 Jahren einen richtig, richtig guten Ironman machen. Meiner Meinung nach auch unter 12 Stunden. Aber man muss halt konsequent arbeiten und man muss halt vor allem diese intrinsische Motivation haben und die Freude an der Bewegung. Aber die kommt dann eigentlich, finde ich, relativ schnell. Und ich glaube, das ist ja auch das, und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, ich glaube, wir quatschen schon wieder ganz schön lang, was ja auch dich wirklich gekickt hat. Und da kann ich wirklich so diesen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, dass die Hauptmotivation tatsächlich bei dir einfach war, mich nervt das halt einfach, dass ich so unfit bin. Und exakt. Ich meine, das hat sich auch ein bisschen entwickelt, dass wir gesagt haben, ey, man braucht dann doch irgendwie ein Ziel. Und dann kam halt einfach, hat die Faszination Hawaii dann doch wieder zugeschlagen. Und ich meine, ich sage das jedes Jahr. Ich sage jedes Jahr, sage ich, wenn ich in Hamburg am Start stehe und wenn ich dann das Hawaii-Rennen sehe, boah, eigentlich müsste ich da noch mal,
Nils,
eigentlich müsste ich da noch mal den Nils, Ironman
da eine
Hamburg
Idee
machen und eigentlich, ja, ich, aber das ist ja schon, das ist auch jedes Mal, wenn wir gucken ja meistens Hawaii zusammen. Jedes Mal, wenn wir Hawaii gucken, ist es immer so, dass ich dann irgendwelche Feuerwerke abfackel und, ich hätte ja noch mal Bock und alle am Lachen, ja, Görke, alles klar und ja, mach das mal und das ist, ja, das ist, es ist halt einfach wirklich eine super faszinierende Sportart. Ich finde nach wie vor, der Ironman Hawaii ist das Original. Also auch die Bilder jetzt, das war einfach richtig, richtig stark wieder. Und das ist, lässt einen, glaube ich, nicht los. So, das ist schon. Man guckt dir Clemens Köhn an. Der hat auch in Rot ein Hammer-Ding rausgehauen und ich weiß nicht, wie lange er keine Langdistanz mehr gemacht hat. Aber ich glaube, das ist auch so ein Typ, der war nie wirklich unfit. Müsste man Clemens noch, ich schreibe ihm mal eine Nachricht. Ich frage mal, was so die maximale Gewichtszunahme war. Ich wette, der
ein
Sack
Kilo
hat
oder
maximal
so.
4 Kilo zu. Ja. Frodo wird auch so einer. Frodo wird
ich,
auch in seinem
das,
Leben nie.
Das hatte ich eben noch
viel
im Kopf.
Zu eitel.
Das hatte ich eben noch im Kopf. Das wollte ich noch, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und dann hat es das Thema gewechselt, dann habe ich es vergessen. So geiler Post bei ihm. Hat dann ein Bild gepostet, so von der Couch, mit einem Buch in der Hand mit dem Hund. Oh, Sunday, how you changed. Und dann dachte ich so, oh geil, guck mal, sonst hat er nur trainiert. Und ich schwör's dir, das war so, dann irgendwie stand so vor zwei Stunden gepostet. Und dann war so, nächste Story vor einer Stunde, Frodo labert in die Kamera, ist am Laufen.
Ja, ja klar.
Dann dachte logisch. Ich auch, was hat sich denn geändert?
Nein, der wird immer fit sein. So wie Mark Allen oder Dave Scott ja auch. Ich meine, Dave Scott ist ja tatsächlich mit 45 nochmal Fünfter auf Hawaii geworden. Hat auch 5 Jahre lang keinen Sport gemacht, er war aus dem Profisport weg. Ist dann nochmal Fünfter geworden. Und der sieht ja jetzt mit, weiß ich nicht, der ist ja wahrscheinlich schon Mitte 60 oder so. Die sehen immer noch so aus, er und Mark Allen, als wenn die morgen eine 8:30 machen. Also das ist
jetzt,
schon,
das ist jetzt
schon
das Schlusswort. Nimm dir ein Beispiel an denen. lass deinen Worten Taten folgen.
Nee, die Jungs haben 6-mal Hawaii gewonnen. Ich war maximal 22. Also, nee.
Jetzt hör doch auf dich da raus. Ich dachte, jetzt habe ich dich.
Nee.
Na, okay. Aber
kannst,
komm.
Da kannst du mich nicht vergleichen.
Wir sind komplett abgedriftet hier heute und,
Nee, findest du? Nee, gar nicht.
Nee, aber so, wir sind Recap vom Hawaii-Frauenrennen sind wir dann, ja, es war gut. Ich fand das sehr gut.
Zu deinen Ambitionen.
Ja, das stimmt.
Zu deinen Ambitionen.
Und aber
dann,
Training.
Dann
so diese,
generell.
Der Trainingsausflug war nicht geplant, aber der war gut. Der hat mir gefallen.
Ja, das war halt, ja, weil das, aber das ging ja
ich trainiere
einher von
ab
der
jetzt
Faszination
nach Puls
Hawaii.
Und nach Gefühl.
Ja, API. Das ist auch nochmal die Belastungsskala, aber da könnte ich jetzt auch mal eine Stunde von erzählen.
Hör bloß
aber
auf.
Aber in der Tat ist das etwas, was man sich wirklich auch immer vor Augen führen sollte, wenn man trainiert und man sagt, 10 ist all out, 0 ist, ich sitze auf der Couch. Und das ist auch etwas, was wir auch teilweise in die Trainingspläne schreiben, dass man halt sagt, so, du läufst jetzt an der Schwelle, das soll sich, oder fährst an der Schwelle oder schwimmst an der Schwelle, das soll sich wie eine 6 oder 7 anfühlen. Das soll sich nicht wie eine 8 anfühlen und vielleicht am Ende wie eine 8, aber auf gar keinen Fall eine 9 oder eine 10. Und wenn du das halt immer hinterfragst und du merkst halt schon beim zweiten, dritten Intervall, beim Schwimmen ist das Problem, das fühlt sich bei den meisten schon beim Einschwimmen nach einer 9 an. Die können gar keine 7 oder 8 schwimmen. Aber wenn es dann halt beim Laufen oder Radfahren sich eher nach einer 9 anfühlt, das soll aber nur eine 7 oder eine 8 sein, dann weißt du, okay, dann fahre ich jetzt halt ein bisschen weniger hart. Also das ist eigentlich so eine Skala, die viel, viel mehr im Bewusstsein der Athleten sein sollte, als es ist. So, das war das Schlusswort.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
Sonst gibt es hier nochmal einen zu langen Exkurs.
Ja, ich sage einfach nur noch, tschüss,
Boy, mach's
bis nächste Woche. Mach ich.
Geh nochmal runter in den fortgeschrittenen Plan.
Anfängerplan.
Und dann, nee, Anfänger nicht, nein. Nein, fortgeschritten. Aber du bist Profi, bist du nicht mehr. Da musst du dich erst wieder hinarbeiten.
Okay, also Baseplan fortgeschritten und dann gucken wir uns das mal an, die Ergebnisse, und dann gehe ich wieder hoch.
Woche 2, nicht Woche 6 oder 7. Ist doch auch entspannt, dann musst du am Wochenende nicht so viel trainieren. Freu dich doch. Ist doch gut. Du weißt doch, wie es funktioniert. So, jetzt aber. Deckel drauf, schönes Wochenende euch.
Tschüss.
Genießt die letzten Tage der Offseason, denn bald klopft die Saisonvorbereitung wieder an die Tür. Herrlich bei 6 Grad Regen und Dunkelheit.
Mega
geil. Wir lieben diesen Sport. Schönes Wochenende.
Tschüss.